Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 13. Heute ganz ohne Unheil natürlich. Wir sind ja nicht abergläubisch. Und
Prädabdab.
Genau, Prädabdab, die erste Folge nach der WWDC. Heute auch mit weniger WWDC-Themen, weil ja, die Konsumersachen sind ja schon längst alle besprochen worden. Und ja, den Rest, um auch wirklich ordentliche Infos zu geben, müssen wir auch erstmal aufarbeiten, weil es gab so viel zur WWDC.
Wir brauchen ein bisschen Zeit, um das alles uns anzuschauen.
Genau, wir wollen ja, wenn, ordentliche Infos liefern.
Richtig. Und manchmal muss man auch noch arbeiten.
Ja, das habe ich auch gehört. Ab und zu irgendwie, weiß nicht.
Ja, soll es geben.
Ja, komische Sache, ich weiß auch nicht, aber. Ja, aber Themen, spannende, interessante haben wir trotzdem natürlich.
Natürlich.
Da mangelt es nicht. Ja, auch was mit dem, ist zwar kein WWDC-Thema, aber mit dem neuen Betriebssystem von Apple.
Ja, es gibt so eine Sache, die erwähnenswert ist, weil wir hatten ja auch sehr langwierig darüber gesprochen, wie man Betas installieren soll. Und wir hatten da ja auch als eine Alternative die Empfehlung gegeben, dass man auf ein separates Volume installieren sollte. Leider dieses Jahr eine schlechte Idee gewesen, weil das Big Sur da ein neues APFS mitbringt, welches dann gleich am Container rumfuhrwerkt und dann die alte macOS-Version keine Updates mehr installieren kann. Jetzt frag mich bitte nicht, warum.
Ja, das ist die große Frage. Aber es stand in den Release Notes, ne? Also es stand drin. Apple hat darauf hingewiesen.
Ja,
aber irgendwo
weit
natürlich.
Unten.
Ja, irgendwo. Ne? Also das war, ich hätte das ganz dickrot mal oben hingeschrieben, aber naja.
Ja, aber wir hatten ja eh gesagt, dass man am besten eine externe Platte nimmt und da die Sachen drauf installiert.
Ja, wir hatten beides empfohlen. Aber das ist ja auch noch nie passiert.
Also genau.
An der Stelle muss man dann sich da mal ein kleines bisschen in Unschuld sühnen. Wir haben zwar jetzt alle Glück gehabt, weil wir dieses Jahr ja alle sehr spontan diese externen Festplatten angeschafft haben zum Ausprobieren. Deswegen ist uns das auch nicht passiert. Deswegen können wir das jetzt auch erst nachreichen. Aber ja, ist halt eben leider ein bisschen ungünstig für die Leute, bei denen das passiert ist. Ne?
Ja.
Also jetzt im Worst Case werden die keine Updates installieren können, wenn der Update-Mechanismus nicht klappt. Das wird sich dann von alleine fixen, wenn man dann mit der alten macOS-Version auf Big Sur updatet. Dann ist es ja dann sehr wahrscheinlich erledigt, was das Thema Inkompatibilitäten angeht. Aber ja, solange wird einen das begleiten, so leid es uns tut.
Ja, also wenn, dann wahrscheinlich Lösung wäre vermutlich eine extra Partition. Das geht ja auch noch, trotz APFS.
Ja, genau. Ne?
Also dann kein Container erstellen, sondern halt eine richtige Partition.
Genau, das wurde auch beschrieben. Das geht ja auch mit dem Festplattendienstprogramm immer noch, dass man repartitionieren kann, ohne dass die Festplatte gelöscht wird. Achtung bitte, ich habe mir dabei schon mehrfach Festplatten versehentlich gelöscht. Wenn man mal ein kleines bisschen blöd rumklickt. Also bitte immer Vorsicht, bitte immer Backups machen.
Ja, das sind
so Backups. Ich möchte keine Beschwerden hören, dass irgendwas verloren gegangen ist, weil er wegen mir repartitioniert hat. Ja, und ich bin wirklich so ein gebrandmarktes Kind. Ich habe meine mehrere Jahre Programmierkram aus meinen allerersten Jahren in den 90ern verloren, indem ich eine Festplatte falsch formatiert habe. Ich weiß, wovon ich spreche.
Das ist bitter, ja. Also, ja, Backups sind immer sehr, sehr wichtig.
Genau. Das muss leider, habe ich das Gefühl, jeder immer einmal bitter lernen. Ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr mal irgendwas Böse verloren habt?
Ja, ist ja meistens so. Also wenn man einmal daraus gelernt hat und dann machst du immer ein Backup und dann passiert dir dieser Fehler in der Regel auch nicht mehr.
Mhm. Also ich hatte mehrmals Glück, dass ich eins hatte, wo ich mir entweder eine Datei gelöscht habe oder sogar es hingekriegt habe, meinen ganzen Mac irgendwie kaputt zu kriegen und wo ich sehr froh war, alles aus dem Backup wieder ziehen zu können. Aber ich hatte, das war zum Beispiel letztes Jahr die Beta-Phase mit der iCloud, mit dem iCloud-Problem, auch eine Lücke in meinem Backup-System gefunden, und zwar, dass die iCloud nicht vernünftig gebackupt wird. Und,
genau, ja, weil gar nicht alle Daten lokal lagen, ne?
Das Richtig,
Problem genau. Hatte ich auch.
Und das, den Fehler hatte ich dann gesehen, gefunden und behoben, aber ja, erstmal war es Gott sei Dank nichts Schlimmes, war nicht viel weg, aber mir ist auch meine Festplatte kaputt gegangen, eine externe, und da waren 2 Terabyte Daten weg. Das passiert mir heute auch nicht mehr durch Backblaze, das Online-Backup, aber.
Ja, mir ist es einmal passiert, da ist eine SSD kaputt gegangen und die konnte ich aber dann Gott sei Dank über, ich hatte so ein Time Capsule von Apple und konnte das dann über Time Machine zurücksichern. Mhm. Das hat Gott sei Dank auch wunderbar funktioniert und seitdem bin ich auch davon wirklich begeistert.
Mhm. Ja, wir wollten eigentlich mal allgemein über das Thema sprechen, vielleicht streuen wir das gerade mal ein.
Ja, wenn wir jetzt schon dran sind, ja.
Ja, dann, wir sind ja jetzt schon abgeschwiffen.
Ja, dann kann man auch mal über Backups reden kurz, ja. Also, was ich immer wichtig finde, habe ich am Anfang auch nie so dran gedacht. Ich habe ja immer nur Time Machine Backups gehabt, entweder auf eine Extended-Festplatte oder auf dem NAS im Home-Netzwerk. Aber das Problem ist, stellt man sich jetzt erstmal nicht vor, aber es kann ja immer was mal mit der Wohnung passieren. Ne? Gott bewahre, sie brennt ab oder sonst irgendwas. Oder wohnst in der unteren Etage, Sturmflut, süfft dir der ganze Kram ab, dann sind deine Daten auch weg. Also bitte, wenn euch die Daten wichtig sind, extern sichern, also an anderer Ort und Stelle noch. Dass jetzt unbedingt ein Cloud-Service sein muss, das muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig privat und sonst was seine Daten sind und wie stark hat die wie auch verschlüsselt. Wobei ich euch direkt sagen kann, verschlüsselte Daten übertragen, wenn die mal korrumpiert sind, also irgendein Bitbyte fehlt, hast du sofort alles kaputt. Da geht gar nichts mehr bei verschlüsselten Containern. Das ist eine super Sache. Ist mir selbst passiert. Ne? Nicht gut.
Ja.
Also immer abwägen. Ne? Man kann viel verschlüsseln, viel machen. Frage ist immer, wie wichtig sind die Daten und welche Dienste nutzt man? Wichtig extern, ein bisschen auch aus dem Haus gehen mit den allerwichtigsten Daten, weil ansonsten hilft ja gar nichts, wenn mal zu Hause was ist.
Ja, genau. Vielleicht gerade noch ein ganz kleines bisschen Theorie vorweg. Ich bin ja großer Freund von Theorie. Und zwar Single Point of Failure wollte ich gerade einmal ansprechen. Also das ist so das Wesentliche daran, was man immer bedenken sollte. Wenn man also seine Daten ausschließlich auf einer lokalen Platte oder SSD hat, oder das kann auch auf dem Telefon sein oder sonst irgendwo gespeichert ist an einer Stelle, dann hat man eben diesen, also zumindest in der Computertechnik viel genannten Single Point of Failure. Das heißt also, wenn an dieser Stelle etwas kaputt geht, sei es der Prozessor, sodass man die Daten nicht mehr auslesen kann, sei es der Akku, den man nicht mehr neu bekommt, dass das System nicht mehr hochgefahren werden kann, oder sei es der Flashspeicher ist korrupt oder man hat sich das aus Versehen formatiert und. Da kann ja alles Mögliche passieren. So, das heißt also, was man vermeiden möchte, ist diesen sogenannten Single Point of Failure. Das heißt, man überlegt sich, wie bekomme ich möglichst einfach am besten natürlich eine zweite Kopie von meinen Daten irgendwo an irgendeine Stelle, wo sie sicher sind. Und da zählt natürlich das dazu, was Sascha eben schon sagte, denn das sollte natürlich nicht direkt physikalisch neben dem Gerät sein, was mein Single Point of Failure ist, denn wenn es dann brennt, ist das wieder ein Single Point of Failure. Ne? Denn wenn die beide in demselben Raum liegen und der Raum brennt ab, hast du Pech gehabt.
Genau.
Ne? So, das heißt also, es gibt da immer diese Herangehensweise, man sollte sich überlegen, in den Worst-Case-Szenarien, dafür sind ja Backups da, welche Single Point of Failures gibt es und wie kann man die abstellen. Fangen wir mal ganz einfach an, man kann ein Time Machine Backup machen, das ist bei Macs ja quasi selbstredend, man muss einfach nur den Schalter anmachen und eine entsprechende Festplatte zur Verfügung stehen haben. Traditionell können das ja zwei unterschiedliche Systeme sein. Einmal gibt es Time Capsules und dann halt eben einfach lokale Festplatten. Time Capsules gibt es ja leider keine mehr, glaube ich. Ne? Die sind eingestellt worden, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Mhm. Ansonsten ist es immer eine sehr schöne Empfehlung gewesen. Ich habe meine ganze Familie mit großer Freude, damals, als die neu kamen, alle mit diesen Time Capsules ausgestattet. Die sind zwar sehr teuer gewesen, natürlich ganz klassisch für Apple Zubehör, aber die waren halt eben auch einfach gut. Man hat die einfach irgendwo hingestellt, die haben dann gleich noch WLAN gemacht und dann waren die als Backup-Möglichkeit. Die haben einfach da gestanden. Bei den Macs hat man das einmal eingeschaltet und die haben stündlich, sofern sie an waren, ihr Backup auf die Time Machine, auf die Time Capsule draufgeschoben und man ist glücklich gewesen.
Ja, ja vor allem dieses stündliche automatische Backup ist ein Segen, weil ich kenne das von vielen Leuten, die halt dann entweder für eine Time Capsule nicht so viel Geld ausgeben wollten. Ich habe das ja auch kein Original gekauft. Ich habe ja auch einen NAS-Server, einen kleinen gekauft, der viel günstiger war, viel mehr Speicher dann am Ende hatte. Der auch wunderbar funktionierte, also das System selber funktionierte genauso gut, aber das Thema ist immer, viele sagen immer, ja, ich stecke dann so eine kleine externe Festplatte an. Das Problem ist, das vergisst du, dann sind 10 Tage rum, sind 14 Tage rum, du hast viel gemacht und in der Zeit gehen alle Daten verloren. Das heißt, diese Automation, dass immer eine Festplatte erreichbar ist und sobald du zu Hause bist, das Ding aufklappst oder an den Strom steckst, den Mac, und er macht automatisch ein komplettes Backup, das ist einfach genial. Das ist ultra wichtig, weil ich kenne schon so viele, die das zwar auch dann gelernt hatten, nachdem ihnen mal ihr Rechner abgesoffen ist und dann gesagt haben, ja, mein Backup ist 14 Tage her und ich habe in den 14 Tagen total viel gemacht. Das ist jetzt alles weg. Ne? Wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe dir ja gesagt, ne? Mach ordentlich Time Machine Backups, ne? Stell dir irgendein Ding dahin, dann kiese immer, ja, kostet Strom und tut's ja auch, ne? Keine Frage. Das kostet ein paar Mal.
Ja, aber die Daten sind teurer und
richtig, genau.
Ist viel teurer, wenn du die Daten wiederherstellen musst. Also habe ich bei vielen Kunden erlebt, wo wir wirklich wochenlang nacharbeiten mussten, nur damit die wieder auf dem Datenstand waren, dass sie wieder arbeiten konnten. Und ich hatte mir für mein Büro und zu Hause jeweils so ein Time Capsule geholt. Das heißt, ich habe sowohl im Büro tagsüber gesichert, als auch, wenn ich zu Hause war, hatte nochmal den Rechner dann abends oder nachts gesichert. Also das war super. Ich hatte keinen Single-Pointer-Fehler, sondern hatte zumindest zwei Backups auf jeden Fall immer verfügbar.
Ja, genau. Das ist auch ein sehr schönes Konzept, weil das haben wir noch nicht erwähnt gehabt. Also man kann halt eben auch mehrere Time Capsules einrichten und oder externe Festplatten, da kommen wir gleich noch zu. Und dann kann man halt eben an unterschiedlichen Stellen Backups machen. Und wenn man dann hin und her wandert, zum Beispiel zwischen Arbeit und zu Hause, kann man also quasi zwei Backups haben. Und dann kann einem natürlich auch eine Wohnung abbrennen im Worst Case und man hat immer noch ein Backup. Ne? Das ist dann nur die Frage, wie aktuell ist das? Eventuell ist es dann nicht ganz aktuell, je nachdem, wie oft man jetzt hin und her fährt, jetzt gerade in aktuellen Zeiten. Ja. Bisschen was ein Thema. Ja, aber kann man halt eben machen. So, und Sascha, du hattest gerade eben NAS angesprochen. Das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Wie funktioniert das damit?
Ja gut, das ist ja im Grunde auch nur ein kleiner Server, ne? Also was heißt das nochmal? Network Access Storage, ist das richtig?
Network Attached Storage.
Attached Storage, genau. Mhm. Und, ja, bei mir sind jetzt zwei Festplatten drin, deswegen habe ich den auch geholt. Die sich klonen automatisch. Das heißt, selbst wenn mir eine Festplatte da drin absäuft, ne, und kaputt geht, habe ich noch eine zusätzliche, die genau dieselben Daten enthält. Ne? Also sind einfach zwei Terabyte Festplatten drin. Und das dadurch habe ich nicht vier, sondern immer noch zwei. Und die klonen sich halt automatisch in Echtzeit. Also das ist nicht hier nochmal mit Verzug. Ne? Einfaches RAID.
Das war RAID 0, oder?
Ich meine auch.
Das RAID gerade 0. Aus dem Kopf grabe. Ja.
Ja. Mhm. Und,
ja. Also einfach
das zwei. Das ist die Kopien. Klassische Spiegelung. Mhm.
Ja, genau. Mhm. Und das hatte ich halt gemacht, einfach weil ich gesagt habe, ich hatte schon einige Festplatten kaputt im Leben, ne? Gerade wenn die viel lesen und schreiben, saufen die ja gerne mal ab. Und das ist ja nichts, weißt du, sowas reparierst du ja nicht, das kostet ja ein Vermögen, ne? Wenn du die einschicken lässt zur Datenrettung. Ne? Mhm.
Und, haben wir einmal gemacht mit der Firma, 3.500 damals noch D-Mark.
Naja, wundervoll.
Wow, ja, das wird heute
die haben mehr aber auch, sein. Ja, und die haben auch nicht alles wiederhergestellt bekommen. Also es war wohl ein Novell-Server damals und die Festplatte, die haben wir dann eingeschickt, aber es war so teuer. Und wir haben nicht alles zurückbekommen. Also 80% würde ich sagen, konnten die wiederherstellen.
Ja, das ist dann nämlich genau die Sache. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, wenn eine kaputt geht, dann kannst du halt die zweite, die neue einfach dazu stecken, dann stellt der das RAID wieder her. Ne? Dann braucht der halt eine Zeit, je nachdem, wie viel da drauf ist. Ne? Muss erst ja alles einmal nochmal neu kopieren. Ja, theoretisch kann dir in der Zeit dann die andere kaputt gehen. Ne? Das wäre dann natürlich das absolute Unglück. Ne? Deswegen, also wir reden ja über einen Privathaushalt. Ne? Deswegen zweifach. Ne? Bei Servern ist das anders geregelt. Genau. Die haben das immer mindestens vierfach, damit genau sowas auch noch abgesichert ist. Oder sie haben sogar über 8 Platten. Ne? Da gibt es dann noch ein RAID 1 zusammen mit einem RAID 0. Das nennt sich dann, glaube ich, RAID 5. Dann hast du eine Spiegelung und eine Speichererweiterung. Und, also das RAIDs gibt es mittlerweile sehr kompliziert und sehr interessant. Gibt ja auch RAID 10, da läuft dann alles, was auf irgendwie 5 Festplatten ist, nochmal auf einer zusammen. Und also ne, ganz, ganz crazy Sachen für Server, weil man einfach diese Datensicherheit braucht. Ne?
Genau.
Aber das ist halt Servertechnik. Ja.
prinzipiell jetzt für den Consumer-Bereich reicht es, wenn man jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann man so ein RAID 0-System machen, was also eine Kopie schon im System selber hat, eben auf zwei separaten Platten. Die klassischen Time Capsules haben wir aber auch einfach nur eine Festplatte gehabt. Einfach mit der Annahme, die Wahrscheinlichkeit, dass mir gleichzeitig auf meinem Backup-System die Festplatte kaputt geht und in dem Rechner meine Daten verloren gehen, ist halt eben per se schon mal so unwahrscheinlich, dass es schon jetzt für den Consumer-Bereich, wo du jetzt nicht sagst, ich habe Zehntausende Euro Schaden, sehr unwahrscheinlich ist, dass das auftritt. Und wenn man sich Sorgen drum macht, dann kann man halt eben immer noch irgendwie hier so eine spiegelnde Festplatte mit RAID 0 holen oder halt eben auch ein größeres System mit vier Festplatten und dann RAID 5 machen. Ne? Dann machen die dann das Striping und diesen
also, Kram. Da kann man ganz tolle Sachen kaufen. Die Frage ist immer, was sind mir die Daten wert? Ne? Also reden wir da über Jahrzehnte Kinderfotos oder also das redet jetzt gerade von privaten Daten halt und irgendwelche Unterlagen, Dokumente, die man braucht, Rechnungen, bla bla bla. Ne, sind's, oder geht es da noch in ganz andere, bei uns jetzt ja wichtige Daten, weißt du, das sind ja Programmierprojekte, die nicht verloren gehen sollen, die wichtig sind, die über Jahre zum Teil gepflegt wurden. Ne, das darf nicht verloren gehen. Das ist dann auch sehr wichtig, dass das gesichert ist. Bei Firmen wird es noch wichtiger, dass die Daten nicht flöten gehen. Und da muss man immer überlegen, ist es mir das die paar Mark nicht wert, zu sagen, komm, ich kaufe mir so ein Ding und irgendwie noch, wer stelle ich bei der Familie noch eins hin, wo ich wirklich regelmäßig bin. Wichtig ist, dass man da regelmäßig ist am zweiten Punkt, wenn man zwei physikalische Punkte macht. Oder macht man halt ein Cloud-Backup, wenn man dem Dienst vertraut, wenn man jetzt nicht die mega sensiblen Daten nimmt, die man da hochlädt, was weiß ich, dann traut dem Cloud-Dienst.
Lass mal gleich auf die Clouds nochmal zurückkommen. Ja. Ich wollte gerade noch einmal die externen Festplatten ansprechen, weil das ja auch immer noch eine sehr viel benutzte Lösung für Backups ist, die auch von uns viel benutzt wird. Ne? Also wir haben auch alle so eine externe Festplatte im Einsatz. Der Hintergrund dabei ist, dass man zum Beispiel auf der Arbeit, so ist das jetzt bei uns, halt eben keine Time Capsule oder irgendein NAS oder sowas da stehen hat, wo man jetzt terabyteweise Backups drauf schieben könnte. Und dann ist es halt eben sehr, sehr einfach im Gegensatz dazu, dass man sich einfach im nächsten Elektromarkt irgendwie eine 1 oder 2 Terabyte Platte schießt, die ja mittlerweile super günstig sind. Ne? So 60, 70 Euro gebe ich in der Regel für sowas aus, wenn ich da was kaufe und einfach das, was dann gerade passt. So, also 1 Terabyte reicht normalerweise dicke für die Backups, solange man jetzt nicht eine größere interne Platte hat. Letzten Endes, Sascha hat es am Anfang schon gesagt, das bringt natürlich das Problem mit sich, dass man dran denken muss, dass man die anschließt. Ansonsten hat man natürlich auch kein Backup. Ne? Ja. Klar, solange es nicht angeschlossen ist, kann er kein Backup erstellen. Dazu kommt noch, dass diese externen günstigen Festplatten natürlich relativ langsam sind. Das heißt, man muss schon Ruhe mitbringen. Und wenn man jetzt den ganzen Tag mit seinem Notebook im Akkubetrieb in der Gegend rumtitscht, dann hat man natürlich keine Möglichkeit, das in Ruhe mal anzuschließen und mal eine Stunde ein größeres Backup machen zu lassen. Ne? Also man muss da schon irgendwie eine Arbeitsweise haben, wo man dann noch häufiger mal an einem Schreibtisch sitzt und das einfach anklemmen und laufen lassen kann. Und dann ist das gut. Ne? Ja. Und günstig. So, und dann kann man das halt eben auf der Arbeit stehen lassen. Das kann man ja verschlüsselt machen. Da muss man ja nur ein kleines Häkchen setzen. Und dann braucht man sich keine Sorgen, um die Datensicherheit zu machen. Und dann hat man auf der Arbeit quasi ein Backup. Das lässt man einfach dann da, wo es ist. Hat zu Hause vielleicht eben hier eine Time Capsule oder halt eben ein NAS oder vielleicht auch nochmal eine externe Festplatte. Und dann hat man schon Triple Redundanz. Ne? Und das ist dann schon eine ganz gute Gelegenheit. Ja, und wenn man dann ganz auf Nummer sicher gehen will, dann kommen wir jetzt wieder auf die Cloud-Geschichten zurück, die Sascha gerade angesprochen hatte. Denn dann kann man das Ganze natürlich auch noch in die Wolke schieben. Da ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Ja, da, aber gut, also prinzipiell vielleicht erstmal zu den Voraussetzungen. Natürlich muss man dafür eine ordentliche Leitung haben. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das damals anfangen wollte, dass ich deswegen extra hier damals das bei uns hier in Rheinland-Pfalz frisch eingeführte Kabel Deutschland Kabel Internetzugang mir besorgt habe, weil das einfach deutlich mehr, vor allen Dingen Upstream, was ja dann wichtig ist in diesem Fall, genau das, was die Consumer-Verträge in der Regel relativ niedrig haben, dass dieser Upstream so hoch war, dass ich da in akzeptabler Zeit Backups mitschieben konnte, was also bedeutet, ja, mehr als irgendwie nur ein paar Kilobit, was ja vor ein paar Jahren für DSL-Anschlüsse leider tatsächlich noch teilweise die Regel war. Dann ging es dann so langsam auf kleine Megabit-Zahlen hoch, aber ja, man sieht da schon noch spürbare Unterschiede. Ne? Ist heute noch relativ wenig bei vielen Zugängen, aber es ist schon deutlich besser geworden.
Ja, es wächst, Gott sei Dank. Ne? Also die sind halt, man darf auch immer nicht vergessen, das erste Backup dauert ewig. Ne? Man ändert, also wenn man jetzt nicht mit riesen Videodateien oder sonst was arbeitet, ändert man ja nicht gigabyteweise am Tag. Ne? Das ist, also ja, nach einem System-Update kann das auch nochmal dauern. Aber in der Regel sind das ja dann diese Delta-Updates oder Backups, die sind ja dann super klein oft. Ne? Also das ist ja meist nicht viel.
Genau, im Gegensatz zu den Initial-Backups, wie man die nennt, ne, wo halt eben einfach quasi der gesamte Festplatteninhalt einmal kopiert werden muss. Das hat auch bei den Time-Capsules immer lange gedauert, teilweise 2 Tage, kann ich mich dran erinnern, je nachdem, wie groß die Platten waren und wie schnell das WLAN war, wenn man es nicht per Ethernet angeschlossen hatte, was sich oft empfiehlt, wenn man dann irgendwie solche Backups initial macht, dann da zum Beispiel auch dann direkt mit Ethernet ranzugehen an das entsprechende Gerät oder so. Ja gut, aber zurück zu den Cloud-Lösungen. Also eine einfache Cloud-Lösung, was ich auch damals als erstes benutzt habe, ist natürlich erstmal ein Dokumenten-Storage-System als normale Cloud-Lösung zu verwenden. Soll also heißen, sowas wie iCloud oder wo ich damals mit angefangen habe, Dropbox, was im Prinzip auch immer noch eine Lösung ist. Und da gibt es ja jetzt noch dutzende andere. Ne? Von Microsoft gibt es noch, wie heißt es?
OneDrive. OneDrive. Dann gibt es Box. OneDrive. Box gibt es noch.
Ja, genau, Box, also ist eine ganze Handvoll Anbieter. Kann man sich halt eben selber überlegen, was da interessant ist und was einen interessiert. Für die Mac-Leute natürlich eigentlich iCloud Drive sehr empfehlenswert, weil ist halt eben seamlessly integrated und funktioniert erfahrungsgemäß eigentlich sehr zuverlässig. Jetzt mal von den Problemen, wo wir immer von sprechen, von letztem Jahr mit den Betas abgesehen, aber das war ein Problem mit den Betas, das muss man nochmal dazu sagen. Ja. Es gab in den Release-Versionen keine Zuverlässigkeitsprobleme, das ist nur in den Betas gewesen und deswegen wir frotzeln da immer so ein bisschen was in der Gegend rum, aber eigentlich ist das zuverlässig. Im Prinzip eigentlich also eine ganz schöne Sache. Dieses iCloud Drive sorgt ja auch dafür, wenn man jetzt mehrere Geräte hat, das muss natürlich dann vorhanden sein, dann sorgt das iCloud Drive also auch dafür, dass die Daten dann auch auf die anderen Geräte synchronisiert werden. Man muss dabei nur immer sich sicher sein, was man für ein Häkchen gesetzt hat bei Optimieren für den Mac, wenn man da in die Einstellungen geht. Wenn das nämlich an ist, dann heißt das, er lädt nicht alles von iCloud Drive, sondern er cached diese Sachen nur so, wie sie gebraucht werden. Das heißt genau. Also, die Sachen, auf die ich gerade zugegriffen habe, die hat er lokal im Cache liegen, aber die Sachen, die ich länger nicht benutzt habe oder auch größere Dateien, die eventuell im Dateisystem zu sperrig wären für ein kleineres Notebook oder sowas, die werden dann gar nicht erst geladen. Ja, so kann man das eigentlich ganz gut managen, da große Sachen reinzuschieben und trotzdem die dann nicht überall liegen zu haben. Aber wir sagten ja eben auch schon, genau das kann dann natürlich im Backup wieder Probleme machen. Denn diese Daten, die eben dann nicht lokal auf dem Rechner liegen, die laufen dann auch nicht in die Backups. Sei es Time Machine oder seien es auch andere Backups. Was nicht vorhanden ist lokal, kann halt eben auch nicht gebackupt werden.
Ja, aber die Sachen liegen ja in der iCloud.
Ja, genau. Aber das ist natürlich wieder ein Single Point of Failure. Das habe ich auch schon mal ein oder andere Mal gehört, dass die Leute sich darauf verlassen haben, dass dort ja ein Backup liegt und dann haben sie sich ihre Fotos aus Versehen legitim aus ihrer Fotobibliothek gelöscht und haben sie nicht wiederherstellen können, weil sie sie auch gleich noch aus dem Papierkorb gelöscht haben. War wohl irgendwie eine Fehlbedienung und dann haben sie da gestanden. Tatsächlich kann man dann bei Apple anrufen, die haben da noch einen geheimen Schalter, wo sie dann wieder mit zurückrollen können. Und sowas Ähnliches gibt es auch auf iCloud.com für Dateien, wenn einem da mal aus Versehen was verloren gegangen ist. Aber das geht halt eben alles auch nicht unbegrenzt. Ne? Also wenn ich mir heute was lösche und mir fällt das in einem halben Jahr erst auf, ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass ich das dann noch wieder herstellen kann, solange nicht ein Anbieter eine entsprechende Historie anbietet. Es gibt ja Anbieter wie Dropbox zum Beispiel, wo man auch Unlimited Deltas quasi kaufen kann. Ne, da gehen eigentlich quasi nie Dateien verloren. Also das kommt auf den Service an. Nur bei iCloud Drive gibt es das jetzt leider nicht. Das ist auch schade.
Ich würde Apple würde mir das auch wünschen, da würden sie mehr mitmachen. Aber genau. Gut, das ist halt mehr noch so eine Konsumersache einfach und die sagen, das brauchen die nicht und wahrscheinlich und ja. Mhm. Ja, sonst, also ich benutze noch sehr gerne und schon lange Backblaze als Cloud-Service. Das ist ja ein Dienst, die sich darauf spezialisiert haben für Mac-Backups und ja, die haben auch ein natives Tool für das Backup. Auch da dauert das natürlich initial sehr lange. Die haben da für Privatleute eine Pro-Computer-Lizenz für, gute Frage, 69 Euro.
Ich gucke mal gerade noch mal nach. $60 im Jahr oder $110 für 2 Jahre,
ja, genau.
Was deutlich günstiger
ist. Also das Gute daran ist, da sind alle externen Festplatten mit inbegriffen, die man an dem Rechner angeschlossen hat.
Habe ich deutlich günstiger gesagt, das ist einfach für 2 Jahre.
Ja, die sind halt
$10 günstiger.
Egal. Ja, die sind halt, sorry. Die nehmen halt alle externen Festplatten mit. Und also wenn sie alle 30 Tage angeschlossen sind, ne? Also da kann man nicht sagen, ich stecke hier von Kumpels irgendwie alle Platten mal an und die laden die damit hoch. Das funktioniert so nicht, außer du holst sie immer wieder. Das ist auch die Idee dahinter, das ist auch in Ordnung, damit nur deine Platten auch wirklich da hinterlegt sind und du genau so einen Schabernack nicht machst, weil du kriegst für diese $60 halt unbegrenzten Speicher. Und mittlerweile haben sie es sogar ausgebaut. Bisher war das immer so, die letzten 30 Tage, glaube ich, ist standardmäßig als Backup-Historie. Waren es 30 Tage? Ja. Und jetzt haben sie das auch ein Jahr erhöht. Oder,
ja, das kannst du zukaufen.
Ja, genau. Ne? Du kannst es zukaufen für, ich glaube, 2 Euro mehr im Monat. Dann machen sie es auf ein Jahr und dann halt noch für noch ein bisschen mehr Geld dann halt auch unbegrenzt, dass sie die Delta speichern. Das geht dann auch. Da geht es dann aber in so ein Gigabyte, pro Gigabyte so und so viel pro Monat, was sie da rückwirkend speichern. Also das ist ein recht cooles Tool. Sie haben sich darauf spezialisiert. Der Vorteil ist, wenn dir mal eine Platte absäuft oder ähnliches, dass man halt die Restore-Optionen sind sehr interessant. Man kann es entweder sich als ZIP packen lassen und runterladen. Bis zu einer Größe X macht das Sinn. Wenn dir jetzt 2 Terabyte verloren gehen, kannst du das vergessen. Da bieten sie halt an, eine Festplatte dir zuzuschicken. Ne? Dann ziehen die dir das alles auf die Platte, schicken dir die zu und dann stellst du deine Daten wieder her und solange die Platte zurückgibst, kostet dich das auch, glaube ich, gar nichts. Weil ich mal Versandkosten zahlen muss, da bin ich jetzt unsicher. Ich glaube, den Rückversand musste zahlen.
Ne? Ja, also im Worst Case würde ich bei sowas mit ein bisschen Kosten rechnen, aber das ist ja dann auch nicht weiter schlimm.
Genau.
Also du kannst immer kostenlos deine Daten wieder runterladen für das Consumer Backup.
Genau.
Und das ist also inklusive, sollte man dann auch mal ausprobieren, ob man auch alles da hat, mal nachgucken, ob das Backup funktioniert hat. Aber grundsätzlich vielleicht gerade noch mal einmal 1-2 Worte dazu. Also ich habe in der Historie einiges an Backup-Diensten ausprobiert. Ich kann jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr wiedergeben, was ich probiert hatte, aber es gab viele Dienste, die sehr schlechten Mac-Support hatten. Ich kann mich an CrashPlan interessieren, was ich mal 2 Jahre, glaube ich, sogar ausprobiert hatte, die einen sehr, sehr schlechten Java-Client im Hintergrund hatten, der unglaublich RAM gefressen hat, während er lief, der gigabyteweise RAM gefressen hat und dann gar nicht mehr freigegeben hat, solange man den Rechner nicht neu gestartet oder den Dienst abgeschossen hat. Und das ist halt eben so unschön gewesen, dass ich mich dann, nachdem ich das zu Ende hatte, das hatte ich irgendwie günstig geschossen mal, mich dann umgeschaut hatte und nach ordentlichen Anbietern gesucht hatten, die also einen Dienst haben, der im Mac ordentlich integriert ist. Und dann bin ich mit einer großen Freude bei Backblaze hängen geblieben und ich weiß nicht, ob ich jetzt der Auslöser war, der da alle drauf gebracht hat, aber bei uns sind jetzt quasi alle, die Cloud-Backups machen auf Backblaze, die ich kenne, ne? Also zumindest bei uns.
Also ich hatte, das ist schon etwas länger her, TeamViewer hat mal so eine so eine Datensicherungslösung angeboten. Aha. Die sind dann auch mit einem sehr niedrigen monatlichen Fee eingestiegen. Aber das ist jetzt schon so lange her, ich kann da gar keine Details mehr zu geben. Aber es wurde mir nachher auch zu teuer, weil die haben den Funktionsumfang eingeschränkt und dann wurden sie auch teurer. Und ja, dann haben sie auch den Service irgendwann eingestellt. Also der ist auch nicht so gut angekommen oder es haben nicht so viele User benutzt, wie sie sich vorgestellt haben, weil TeamViewer ist ja relativ eine große Firma. Und ja, wobei jetzt habe ich gesehen, also die scheinen wieder was Neues anzubieten seit ein paar Monaten oder so.
Okay, muss man sich dann nochmal anschauen. Obwohl ich sagen muss, jetzt bezüglich Backup, dass ich mit Backblaze momentan sehr zufrieden bin. Klar, man kann über den Preis sprechen, ne? Also wenn wir mal 60 Dollar im Jahr mal als Orientierung nehmen.
Das ist gar nichts, ganz ehrlich, das ist preislich nichts.
Ja, also nein, Moment, du musst schon abwägen. Also wenn du jetzt irgendwie, also ein paar 10, 100 Megabyte Daten hast, die du problemlos in eine iCloud reinschieben kannst und mit einem Time Machine Backup glücklich bist, reicht das voll und ganz. Man braucht jetzt nicht für 60 Dollar im Jahr so eine Cloud-Lösung, wenn man nicht wesentliche Datenmengen hat, die man verlieren könnte, die einem ein großer Verlust wären. Muss man also immer abwägen.
Kannst du bei solchen Größen kannst du ja fast einen USB-Stick als Backup nehmen. Also das ist ja dann fast nicht backup-würdig im Grunde.
Ja, genau. So, aber man muss sich einfach nur mal bewusst sein, man hat halt eben hier so eine automatische All-In-Lösung. Das ist im Prinzip genauso wie das Time Machine Backup von Apple, nur dass sich das hier als externe App einklingt, startet sich von alleine, wenn das System hochfährt, macht das eben im Hintergrund, wenn ich das Gerät nicht benutze, das ist sehr schön gemacht bei Backblaze, macht er die Uploads an und letzten Endes dann drosselt er sich auch, wenn er merkt, dass ich dann wieder selber irgendwas am Tun bin. Ansonsten ist das eben alles vollautomatisch. Das heißt also, er lädt einfach alles hoch, was auf der Platte ist. Und so wie Sascha eben schon sagte, auch die angeschlossenen Festplatten, die man hinzufügen kann. Also man muss die explizit eintragen, dass er die hochladen soll. Und die müssen halt eben mindestens alle 30 Tage einmal angeschlossen werden. Ansonsten werden sie wieder gelöscht. Das ist einfach nur so ein Sicherheitsmechanismus, weil sie ja All-In machen. Sie haben kein Data Cap. Also als Consumer kann man im Prinzip für diesen Preis so viel Daten dahin schieben, wie man möchte. Und dass man da jetzt nicht irgendwie hier seine ganzen großen Terabyte, Petabyte-weise Daten irgendwie bei denen archiviert, stellen sie halt eben sicher, dass diese Festplatten regelmäßig da sein müssen, damit sie die nicht löschen. Und damit haben sie sich da ein Sicherheitstürchen gemacht dafür, dass das nicht ausartet. Ne? Werden sie bestimmt gehabt haben, so wie ich das kenne, sonst gäbe es solche
Regeln. Ja, die Leute nicht. Flippen immer aus. Deswegen sind ja auch diese Unlimited-Speicher ja bei Amazon und so und Microsoft damals alle gefailt, ne? Weil die Leute dann da Terabyte oder so an Daten hochgeladen haben und das ja auch mit Absicht ausgereizt haben. Und ich habe da meine 8,6 Terabyte liegen bei Backblaze im Backup und
was mehr.
Also ich habe da eine ganze Menge liegen, alle meine externen Platten. Klar, viel Redundanz auch, ne? Aber das problemlos, ne? Also es hat nie einer geschrieben und gesagt, hör mal, meinst du nicht, du übertreibst es. Und ich bin sicher, gibt es auch noch Leute, die deutlich mehr haben. Das versprechen sie. Und wie du auch gesagt hast, die Software ist super. Ich habe mir gerade auf der Seite geguckt, da steht sogar ehemalige Apple-Mitarbeiter. Werben sie mit, hätten das entwickelt. Und sie machen natives mit Xcode, mit native Xcode-Entwicklung, weil sie eben keine Java-App für Multiplattform da bereitstellen wollen. Und das kann ich bezeugen. Also die App, also dieser Client, den die da haben, der ist so ressourcenschonend. Dann ist völlig egal, wenn der im Hintergrund läuft. Also das ist wirklich klasse, das Ding.
Richtig. Ja. Ja, und damit hätten wir jetzt auch, glaube ich, so die Runde abgeschlossen. Ne? Also das ist so das, was wir so standardmäßig als Backup-Lösungen hier einsetzen. Muss man halt eben, wie gesagt, immer für sich selber entscheiden, was sich da lohnt. Und man muss nochmal explizit betonen, dass diese Backblaze-Lizenzen immer pro Rechner sind.
Ja,
das ist noch ein bisschen ungünstig. Denn, wir hatten es einmal zwischendrin gesagt, genau. Aber man kann es nochmal betonen, weil wenn man jetzt halt eben zwei Rechner hat, einen privaten und einen für die Firma oder sowas, und man möchte jetzt dann irgendwie das auf dem Firmenrechner auch noch einrichten, dann kann man das nicht einfach so irgendwie dazu dengeln für denselben Preis, sondern muss dann schon für den zweiten Rechner nochmal eine volle zweite Lizenz machen. Und das summiert sich dann natürlich. Ich habe mal eine kurze Zeit lang hier 3 Lizenzen parallel gefahren, aber dann irgendwann wieder auf 2 zurückgefahren, weil das ist natürlich dann auch schon ziemlich Overdose-kostenmäßig. Ne? Das summiert sich ja dann wirklich spürbar zusammen.
Also ich hab nur eine, die ist nochmal im iMac, da sind alle externen Platten dran, der Backup mein iCloud. Und mein MacBook ist gar nicht extra gebackupt mehr, weil das macht sein Time Machine Backup und der, ich habe eh alles in der iCloud. Ich habe eigentlich nichts lokal darauf, außer Programme und die kann ich alle wieder runterladen. Von daher lohnt das nicht. Ne? Also der Großteil meiner Daten liegt entweder in der Cloud und die ein bisschen länger liegen oder größer sind oder ich nicht ständig brauche, die liegen halt auf meinen externen Platten und damit auch in meinem Backup. Ja, also das funktioniert super, damit zahle ich eine Lizenz und muss halt ab und zu mal meinen iMac einschalten. Die schreiben übrigens auch eine Mail, wenn es zu lange dauert, dass eine Platte nicht angeschlossen ist. Ne? Also sie sagen einem Bescheid.
Genau.
Das finde ich auch sehr fair. Ne? Also ich hatte das nämlich mal, da war, hatte sich eine aufgehangen. Die war immer am Blinken nur, ne? Die ist aber nicht mehr wirklich angemeldet am Rechner. Und ich habe das nicht gemerkt, weil ich gucke ja auch nicht ständig nach. Und irgendwann haben die dann eine Mail geschrieben, die sei seit, ich glaube, 15 Tagen nicht mehr angeschlossen gewesen. Sollte ich doch mal gucken. Und habe ich gedacht, hö. Und habe ich das gesehen, habe die einfach einmal ausgesteckt, wieder eingesteckt, dann ging es auch wieder. Und dann war auch alles in Ordnung. Da guckte der noch einmal nach, es hat sich ja nichts geändert, von daher war auch kein großes Backup nötig. Aber dann wird einmal wieder registriert, die ist da und dann ist auch gut. Also super, ne? Also du merkst auch, wenn dir eine ausfällt, theoretisch.
Richtig, genau. Ja, ist mir auch mal passiert, dass ich irgendwie die Installation von Backblaze ein bisschen versaut hatte. Ich weiß nicht, bei einem Betriebssystem-Update oder sowas, dass das dann nicht von alleine gestartet hat. Ich habe das eine Zeit lang nicht gemerkt. Da wurde ich dann auch von der Mail dran erinnert, denn man wird auch für die normalen Rechner dran erinnert. Ne? Der sagt dann irgendwie, wo ist dein Rechner?
Ja, ja, dann, genau.
Also schon 14 Tage nicht gesehen. Wenn man dann in Urlaub ist, kriegt man das auch schon mal. Dann ist es ja okay.
Ja, ja, dann ist es ja legitim, aber
genau.
Das stimmt. Ja, das ist schon. Und man kann auch, das habe ich schon des Öfteren gemacht, als ich mein iMac oder so noch aufsetzen musste, aus irgendeinem Grund, weil ich wieder ein Beta versaut habe. Dann will ich natürlich nicht wieder 8 Terabyte externe Platten hochladen. Dann kann man diese Backups-Stände erben, nennt sich das. Und dann guckt er halt nochmal nach. Diese Festplatten haben ja alle IDs und dann guckt er nach und sagt, ach ja, und dann prüft er halt nochmal, ob sich doch irgendwas geändert hat. Das immer nicht erschreckend. Der sagt trotzdem am Anfang 8 Terabyte hochladen. Na, aber allein an der Geschwindigkeit, in der das abnimmt, merkt man, entweder hat man eine extrem schnelle Leitung oder der checkt einfach, weil der geht nochmal alle Dateien natürlich durch. Er prüft das nochmal, das ist auch legitim. Und am Ende waren es dann halt nochmal, weil der iMac nur aufgesetzt wurde, ein paar Gigabyte und dann lief das aber auch wieder. Also das ist schon sehr, sehr angenehm.
Ja, er muss dann Checksummen von den Dateien machen, damit er die vergleichen kann. Das ist natürlich immer entsprechende Arbeit, weil auf den Dateisystemen heutzutage in der Regel keine Checksummen fertig liegen, muss man die halt eben dann erstellen für jede Datei einmal.
Die speichert der aber auch in einer versteckten Datei auf der Platte jeweils. Ne? Also die findet der wieder. Da ist eine Liste drin, das habe ich mal irgendwo gelesen, weil ich Probleme mit Backblaze hatte. Und da stand drin, dass man die Ordner bitte nicht löschen soll, weil da alle Identifikationsdateien drin sind. Für die Dateien und für den Backup-Stand und auch damit Backblaze diese externen Platten wiedererkennt. Ne? Deswegen sieht der sofort, ach ja, die kenne ich. Ne? So, und wenn du die rausschmeißt, dann macht er ein komplett neues Backup von dieser Platte.
Also,
dann fängt er von vorne an. Das ist nicht gut.
Wobei er ja trotzdem wieder frische Checksummen bilden und das immer noch.
Aber er kann sie nicht mehr, er kann sie nicht mehr auf der Cloud
identifizieren. Wenn er sie geerbt hat.
Ja, aber wenn also, die Datei weg ist, die kriegen eine ID zum Server zugewiesen und dann ist ja zum Beispiel deine Platte, die, Backup 1 heißt oder sowas, und die nächste Backup 1 heißt, kann eine andere sein. Deswegen macht er, damit er das nicht überschreibt, hält er dann beide vor. Das ist die Idee dahinter. Wenn du aus Versehen dieselbe Benennung machst, damit er da nichts überschreibt. Deswegen kriegen die eindeutige IDs. Und wenn du diese ID-File löscht, dann sagt er, alles klar, neue Platte, machen wir nochmal komplett neues.
Also, okay, ja, auf Plattenebene.
Ja, auf Plattenebene.
So. Was ich noch erwähnt haben wollte, das fällt mir gerade noch ein, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema, sollte man zumindest mal angerissen haben. Und zwar, also zumindest hier im Corporate-Umfeld hört man häufiger die Frage, wo liegen denn die Daten und wo ist die Jurisdiktion für den Datenbetreiber? Und Datenschutz wird ja immer wichtiger, deswegen möchte ich das zumindest mal erwähnen, auch wenn das jetzt im Konsumerbereich nicht ganz so dramatisch ist. Denn die meisten von diesen Anbietern haben natürlich Rechenzentren bevorzugt in den USA. Also verschiedene haben auch in Europa Rechenzentren, aber oft kann man es auch nicht wirklich eindeutig sagen. Wenn ich jetzt also bei Apple einen iCloud-Account geklickt habe, dann weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wo meine Daten hingehen. Die können hier irgendwo lokal in ein Rechenzentrum gehen, die können aber auch dann rübergespiegelt werden. Die machen ja dann da auch Redundanzkopien und solche Sachen. Also das kann man dann oft nur sehr schwer beeinflussen bei solchen Anbietern. Prinzipiell muss man sich also immer dessen bewusst sein, gerade wenn man US-Unternehmen nimmt, jetzt wie Apple, Dropbox oder von mir aus eben auch Backblaze, dann liegt halt eben die Jurisdiktion für die Daten liegt in den USA. Ne? Und das bedeutet also, dass...
Aber doch nur, wenn die Server da liegen.
Ja, also grundsätzlich erstmal, wenn die Firma dort rechtlich eingetragen ist, dann ist die Jurisdiktion dort. Das ist also rechtlich zuständig. Und wenn die Server in dem Land liegen, dann sind sie natürlich auch habhaftbar, oder wie das heißt.
Ja, ne? Ja, dann können sie auch da dran.
Fachmann.
Ja, ja.
Also dann kann man quasi hingehen und was wegkopieren. So, das heißt also, man muss immer zwei Dinge bedenken. Ding Nummer eins, die Geheimdienste und verschiedene andere Behörden in Amerika können jederzeit zu ihren einheimischen Firmen hingehen und sagen, hier, Gag Order, du darfst nichts sagen, aber du musst uns die Daten geben. So, und dann müssen die geben, was sie da haben. Das ist rein rechtlich verpflichtend so gemacht. Das ist so eine Geschichte, die nach 9/11 eingeführt worden ist, wo man Terroristen mit aufspüren können möchte. Und das wird natürlich auch gerne für alles Mögliche verwendet. Wie so oft sind ja alles Terroristen immer. Ne? Okay, aber nicht so weit abschweifen. Der Punkt ist, die Daten sind per se dort immer in gewisser Weise ein bisschen was unsicher. Jetzt muss man sich selber überlegen, wie gefährdet ist das bei den Daten, die man dorthin speichert, was dieses Gefährdungspotenzial angeht, dass die Geheimdienste da rangehen können. Wenn man sich da Sorgen drum macht, dann sollte man eine Verschlüsselung sicherstellen. Im Zweifelsfall sollte man sich lieber dann selber um das Verschlüsselungssystem kümmern und nicht darauf vertrauen, dass andere Leute die Daten zuverlässig verschlüsseln, weil potenziell natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass dann die entsprechenden Organe in den USA zum Beispiel eben dann hingehen können und sich das dann rausholen, weil der entsprechende Anbieter einen Schlüssel für die Daten besitzt und dann kann er sie logischerweise dann auch mit dem Schlüssel auslesen. Das ist ja der Grund, warum Apple zum Beispiel bei vielen iCloud-Diensten diese Schlüssel überhaupt nicht selber speichert, sondern hier die Schlüssel unter den Geräten hin und her austauscht, wie zum Beispiel bei iMessage, nur um jetzt ein Beispiel zu machen, wo dann Apple selber die Schlüssel überhaupt nicht bekannt sind. Die können dann die Daten hin und her kopieren, aber die haben keine Schlüssel dazu. Die Geräte tauschen die Schlüssel direkt untereinander aus. Das ist natürlich sicher. Da kann dann Apple sagen, ja, hier, können wir euch geben, aber die sind verschlüsselt und die sind gut verschlüsselt, da können wir nichts machen.
Ne? Ja, ja, also es ist allgemein ist das immer zu bedenken, wenn man Sachen auf Server lädt oder extern irgendwo ablegt, das ist jetzt egal, ob Server oder in einem anderen Gebäude, nur immer ordentlich, wenn wichtige Sachen hat, immer ordentlich verschlüsseln, immer gucken, wo ist der Standort von den Servern theoretisch, also ich weiß jetzt bei Backblaze, die haben jetzt seit, ich glaube, letztem Jahr oder wann das war, auch europäische Server, wo man seine Backups draufladen kann, das ist schon mal deutlich besser. Bisher lagen sie nur in den USA. Mhm. Das kann man auswählen, ganz wichtig. Das müsst ihr, glaube ich, machen, wenn der Account erstellt wird. Geht das nur, das ist ein bisschen doof für Leute wie mich, die schon was länger dabei sind. Es gibt nämlich keine Switch-Möglichkeit, zumindest wüsste ich das noch von keiner. Sie arbeiten wohl daran, aber wohl nicht mit der höchsten Priorisierung. Und,
ja, wenn du eine neue Maschine aufsetzt, dann kannst du das auswählen. Also du könntest jetzt im Prinzip dein altes Backup auslaufen lassen, auf ein neues wechseln und dann dort wieder einen Schlüssel hinterlegen. Also worauf Sascha hinaus will, ist, bei Backblaze kann man Möglichkeit Nummer 1 einen automatisch generierten Key verwenden lassen. Den speichern sie allerdings auch für sich ab, damit sie einen Restore machen können, damit man dann, wenn man Daten wiederherstellen möchte, die eben einem dann unverschlüsselt zur Verfügung gestellt werden können. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Das ist die Consumer-Variante, die standardmäßig eingestellt ist. Und dann gibt es die Möglichkeit Nummer zwei, dass man lokal ein Key-Value-Paar generiert und letzten Endes das, oder ein Key generiert, ich weiß nicht genau, welches System sie da im Hintergrund verwenden. Und dieser Key, der wird dann von dir selber verwaltet. Das heißt also, du musst den dann auch beim Runterladen von einem Backup entsprechend zur Verfügung stellen können. Ich weiß gar nicht, wie der Mechanismus geht, aber in irgendeiner Art und Weise muss dann ja dann dieser Key dort angewendet werden. Ja,
der entschlüsselt halt die Daten, genau. Also der Schlüssel da, ja, entschlüsselt genau. Dann serverseitig. Wie sie das natürlich machen, das weiß ich nicht, das verraten sie auch so nicht. Aber damit kann man halt mit einem eigenen Passwort die Daten nochmal schützen.
Genau, also das ist ja mehr als nur ein Passwort halt eben, weil es ein also es muss ein richtiger kryptografischer Schlüssel sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann ich aber jetzt auch nicht im Detail sagen. Also einfach nur nochmal, also man muss auch immer nochmal hinterfragen, auch wenn man solche Lösungen macht, ne, ist das jetzt wirklich sicher oder haben sie sich den Key dann nachher doch irgendwo hingeschrieben? Das weiß man natürlich jetzt auch wieder nicht. Da muss man immer in die Apps reingucken können. Das können wir natürlich nicht und deswegen können wir auch nicht bewerten, was diese Vertrauenswürdigkeit angeht. Deswegen einfach nur der Hinweis, wenn man wirklich Daten hat, die man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man sie selber verschlüsseln. Und dementsprechend sicherstellen. Dann kann man die ja auch irgendwo auf Cloud-Backups laden. Wenn man die selber schon vorher verschlüsselt hat, dann ist das alles kein Thema. Da gibt es ja Lösungen für. Kann ich jetzt aber tatsächlich nichts empfehlen. Habt ihr mal irgendwie solche Krypto-Boxen oder sowas gemacht, wo man so Krypto-Images müsste eigentlich auch mit macOS-Bordmitteln gehen?
Ja, du kannst verschlüsselte Container auf dem Mac natürlich erstellen. Das geht, das habe ich auch schon mal genutzt. Du kannst, es gab mal TrueCrypt, aber das ist schon lange nicht mehr sicher. Außer es gäbe da mal irgendeine neue Version, wüsste ich jetzt aber nicht. Für eine komfortable Lösung gibt es BoxCryptor. Das ist eine deutsche Firma, die das entwickelt. Die machen halt, wenn du sowas zu Dropbox oder so hochlädst, gehst dann nicht über dein Direkt. Es gibt einen extra Dropbox-Ordner, den die erstellen. Und da schmeißt du die unverschlüsselten Files rein. Und dann verschlüsselt er das und verschiebt das automatisch quasi dann erst in den Dropbox-Ordner zur Synchronisation. Das heißt, die Dropbox selber kriegt immer nur die verschlüsselten Files. Aha, das sieht man dann online auch. Das geht so weit, dass du sogar Dateinamen verschlüsseln kannst. Das heißt, du kannst nicht mal mehr von Dateinamen ableiten, was das ist. Funktioniert großartig. Also ich schon lange nicht mehr genutzt leider, aber die iOS-App war mal ein bisschen, hätte ich mir immer mehr erwartet. Aber die machen das wirklich auf Mac damals immer sehr komfortabel. Ne? Also du gehst in deinen einen Ordner, hast du deine unverschlüsselten Daten, die liegen da, total praktisch. Und online gibt es halt nur verschlüsselte. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ne? Du kannst halt deine eigenen Passwörter festlegen. Und ich glaube, die machen das mit AES-256 auch. Ich müsste aber auch nochmal nachschauen. Also schon, das fand ich, ist halt sehr komfortabel, weil du musst da nicht irgendwie immer manuell was sagen und sagen, ja, jetzt verschlüsseln und hochladen, sondern er macht das alles vollautomatisch quasi auf deinem Gerät. Das ist natürlich ein bisschen Rechenleistung, weil Verschlüsselung kostet ja ein bisschen Zeit, ein bisschen Rechenleistung je nach Gerät, aber ja.
Ja, wobei viele auch mittlerweile ja entsprechende Hardware-Planungssysteme drin haben. Ja, je nach Gerät. Ne? Genau, also zum Beispiel die A-Chips oder die T2 T1 glaube ich auch schon, also die T-Chips in den MacBooks, die haben entsprechend dann diese Hardware-Einheiten, die Krypto machen können. Das brauchen die ja auch, weil die ja sowieso auch schon standardmäßig Krypto auf dem Dateisystem mittlerweile machen. Ne? Also zumindest die T-Chips und die H-Chips.
Ja. Also die machen
was
das,
dann quasi wieder dasselbe ist.
Die machen das für Dropbox, für Google, iCloud kann man damit auch komplett verschlüsseln, wenn man möchte. Und OneDrive, also sie haben 30 Anbieter oder so, also die machen das für ganz, ganz viele, unterstützen die das. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr praktisch, wenn man da sagt, wenn man vielleicht auch nur sagt, ein Ordner, wo ich ganz wichtige Sachen oder sehr private Sachen reintue oder sowas. Also das ist sehr gut einstellbar, wirklich klasse und ja. Kostet allerdings auch Geld, ist nicht umsonst.
Ja, klar. Also in so einem Fall würde ich auch lieber Geld für etwas bezahlen, weil das ist halt eben dann auch das Businessmodell von denen. Ne? Also wenn man Geld dafür bezahlt, kann man sich dessen sicher sein, dass sie nicht auch noch anfangen, die Daten dann zu verkaufen,
ja, genau. Die man weg hat. Nicht, dass die da die Schlüssel haben. Das willst du ja dann auch wieder nicht. Ne?
Genau.
Also von daher.
Genau.
So, Backups.
Ja. Haben wir noch irgendwas? Genau, haben wir noch was zu sagen zum Thema Backup. Ansonsten haben wir jetzt da einen schönen kleinen Interlude gemacht.
Ja, klein ist relativ, aber
Kleines Gut. Ja, wir sind.
Nein, aber ich würde da sonst würde ich weitergehen. Was auch mit was auch mit Sicherheit zu tun hat.
Mehr oder weniger. Genau. Ne? Kehren wir zu den aktuellen Tagesthemen zurück.
Du darfst. Ich darf. Ja gut, es geht um die Zugangsberechtigung, nenne ich es jetzt mal, auf die Fotos auf dem iPhone. Ja, also bisher war es ja in der Regel so. Was ist?
Ich lachte, weil ich es dir großzügig überlassen habe, aber weil ich das eigentlich kommentieren wollte.
Ja gut, da kann ich ja nichts
selber schuld.
Du musst deine Gedanken sortieren. Das,
Konzentration.
Genau, also bisher war es ja so, dass Zugriff auf alle Fotos fast immer möglich war, bis auf über den Fotopicker.
Ja, ich wollte eigentlich konkret auf was hinaus, weil wir hatten letztes Mal noch darüber spekuliert, wir hatten vorher spekuliert, es solle diese Möglichkeit mit iOS 14 geben, wo man dann jetzt einzelne Fotos nur freigeben kann, und wir waren uns aber noch nicht klar darüber, wie das funktioniert, und ich habe das gesehen, deswegen wollte ich es gerade erzählen. Und zwar ist das jetzt eben so, dass in diesem Dialog, der, wenn man jetzt in einer App noch keinen Zugang zur Fotobibliothek gegeben hat, und das wird übrigens auch resettet, wenn man iOS 14 installiert, denn das von mir sehr viel genutzte Tweetbot hat mich zum Beispiel dann eben heute eben genau danach gefragt, deswegen kann ich das auch erzählen. Und da hatte ich das definitiv schon freigegeben, also das ist so eine Sache, so wie sich das auch empfiehlt, dass sie diese Sachen halt eben so zurücksetzen, dass die neu gefragt werden. So, und in diesem Dialog, wo dann diese Frage bisher gestellt worden ist, mit dem möchtest du deine Fotobibliothek freigeben, den gibt es immer noch und du kannst auch immer noch immer und also alles freigeben sagen, aber du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ausgewählte Bilder freigeben. Und dann drückst du diesen Button und dann kommst du in diesen Picture Chooser, den es auch als die andere API ja schon seit einiger Zeit für die Entwickler gibt, die man aber explizit benutzen muss. Und in diesem Chooser kann man dann ein oder mehrere Bilder auswählen und die dann komplett freigeben. Das heißt nicht nur so als Kopie, wie das vorher möglich gewesen ist, sondern die können dann auch von der Anwendung verändert werden. Das heißt, die Anwendung hat vollen Zugang, aber nur zu diesen Bildern, nicht zur gesamten Bibliothek. So, das ist der Unterschied. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wäre jetzt für Tweetbot gar nicht mal zwingend notwendig, weil die die Bilder nur lesend rausholen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes System, wenn ich jetzt kein Vertrauen in die Anwendung habe.
Ja, gut, lesend ist ja das größte Problem. Also schreibend, wenn mir einer was da reinschreibt, ist doof, aber wenn es nervt, aber lesend finde ich ja das Problem, wenn mir einer alle Bilder klaut. Ne? Wieso? Ich möchte jetzt mal an so ein großes Social Network Unternehmen denken.
Ja, schreibend wäre auch ein Problem, aber ich meinte jetzt hier, über diese Lösung wird halt eben das Bild lesend und schreibend freigegeben, dieses Ausgewählte, damit halt eben die Auswahl wieder genauso zur Verfügung steht wie vorher alles. Das ist jetzt der Unterschied zu dem System, was es parallel gibt, wo man die Bilder nur als Kopie übergeben bekommt. Die gibt es ja auch noch. Mhm. Aber die muss eben der Entwickler explizit einbauen und dann kommt direkt dieser Image-Chooser und dann kann man einfach auswählen, welche Bilder man übergeben möchte und dann werden die als Kopie übergeben, dann hat man gar keinen Zugang zu seiner Bibliothek gegeben.
Geht das denn auch bei WhatsApp?
Das ist leider, das weiß ich nicht. Das ist halt eben immer das Problem, denn wie so oft ist da aus historischen Gründen ja dann auch diese alte API eben drin, die Vollzugang gibt, die halt eben ja jetzt ergänzt worden ist. Und solange die eben nicht auf diesen Chooser umstellen, der nur die Kopien übergibt, und solange Apple das nicht enforced, was man an der Stelle ja dann eigentlich auch mal tun müsste, solange werden diese Apps das halt eben nicht umstellen, weil sie wollen ja diese Daten zugreifen.
Ja, genau.
Das ist ja immer das Problem bei diesen Anbietern. Ne? So, und da muss man halt eben eigentlich einen Riegel vorschieben und ich vermute mal, dass es eben jetzt dann die Lösung dafür gewesen ist, dass man also dann zumindest erstmal jetzt nur eine eingeschränkte Auswahl freigibt, so. Und damit also dann schon mal dieses Problem, dass man standardmäßig die gesamte Bibliothek immer freigibt, dann, wenn man das nicht möchte, dann auch nicht mehr muss.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Eine sehr vernünftige Sache.
Genau, ist zumindest eine Fortentwicklung. Man würde sich dann wünschen, Apple würde das auch mal enforcen, dass es in Zukunft etwas mehr noch in Richtung auch dieses Read-Only-Dialogs geht, wo die Leute überhaupt keinen Zugang mehr zu der Bibliothek haben. Also verändernd erst recht nicht und dann halt eben auch nicht zu allem.
Ja, oder ja, halt einfach nur das Bild, was so ich auswähle. Ne? Das wäre ja sinnvoll, weil genau, ja, genau, das will ich mir dabei geben und alles andere, ob der soll da nicht schreiben können, wenn ich eins posten will oder so, sondern der soll einfach nur das Ding schicken und ansonsten soll er mich in Ruhe lassen.
Mhm. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, so viel dazu. Dann gab es letzte Woche während der WWDC noch eine kleine Neuigkeit und zwar gab es Änderungen an den App-Store-Regeln. Wir haben es, glaube ich, nicht explizit besprochen gehabt, aber es gab ja so ein bisschen was Diskussion mal wieder darum, das wird ja regelmäßig durchs Dorf getrieben, dass Apple mal wieder irgendjemanden abgelehnt hat, bevorzugt und so war es dann jetzt auch kurz vor der WWDC ja gewesen, weil irgendjemand nicht so mit den In-App-Purchases seine Sachen anbieten möchte, wie Apple das eigentlich gerne hätte. Ne? Denn standardmäßig schreibt Apple halt eben vor, dass bei Digital Goods, also bei allem, was digital verkauft wird, halt eben In-App-Purchases verwendet werden müssen, um die Sachen in Apps, die im App-Store sind, zu verkaufen. Und da bekommt Apple halt eben seinen 30-prozentigen Anteil. Und natürlich gibt es da immer wieder mal Probleme mit, seien es Dienste, die überhaupt keine Marge haben von 30%, wenn sie irgendwas verkaufen, was ja oft die Argumentation von Netflix, von Amazon, für Prime, für Video und so weiter gewesen ist, für Kindle-Bücher und. Also da sagen halt eben viele, 30% macht unser Businessmodell vollkommen kaputt, da können wir überhaupt nicht mit arbeiten. Und deswegen gab es da ja schon seit langem immer wieder Diskussionen und auch leider ja auch so ein bisschen was Sonderbehandlung. Ne? Man sagt sich ja immer, das ist alles immer nur so unter der Hand, dass Netflix und Amazon spezielle Verträge mit Apple verhandelt hätten, dass sie einen niedrigeren Prozentsatz nur zu zahlen haben. Das ist natürlich so ein bisschen was Ungleichbehandlung. Ne? Und wenn sie dann auch noch hingehen und Leute gar nicht erst in den Store lassen, weil sie halt eben ein Außer-Store-Bezahlsystem nutzen möchten und eben nicht bereit sind, diese 30% abzutreten, dann neigt halt eben Apple dazu, gerne schon mal den Riegel zuzumachen und zu sagen, nö, dann könnt ihr halt eben die App jetzt nicht mehr aktualisieren, weil wir sind da nicht, finden das nicht gut und wir sind ja hier nun mal der Hausherr und dann stellen sie sich halt eben stur und dann gibt's Stress, ja. Ne? Meistens läuft es ja dann so, dass die Gegenpartei dann einen sehr traurigen Blogpost schreibt oder einen bitterbösen Blogpost, so wie das jetzt bei David Heinemeier-Hansen dann vor der WWDC gewesen ist. Und letzten Endes kommt das aber immer auf dasselbe hinaus. Es wird dann einmal ganz groß darüber geschimpft, dass Apple das macht. Es wird hin und her geschimpft natürlich, es wird sich viel vor den Kopf geworfen und letzten Endes einigt man sich dann doch auf irgendetwas, weil dann doch mehr Spielraum da gewesen ist, als man das vielleicht auch dann immer so im ersten Moment dargestellt hat, wenn man dann solche entsprechenden Blogposts oder sowas liest. Und in der Regel hat sich das dann immer sehr schnell wieder erledigt. Ne, das muss man dann nochmal dazu erwähnen, also das ist halt eben so ein Geben und Nehmen. Ne? Vielleicht kann man an der Stelle mal sagen, also dass man kann schon sicklich darauf sein, dass Apple sich da so blöd stur anstellt, ne? Weil den Entwicklern gegenüber könnte man vielleicht ein bisschen toleranter sein. Vor allen Dingen, ich wollte jetzt nicht das ganze Thema aufrollen, aber bei Hey, also bei dem Thema, was der, das ist dieser Dienst, der David Heinemeier-Hansen da jetzt gestartet hat, da ging es dann zum Beispiel darum, dass die App nicht nutzbar war, wenn man sie aus dem App Store installiert hat, solange man nicht einen Hey-Account geklickt hatte. Jetzt hatten sie eigentlich alles richtig gemacht und hatten keine Links auf die Webseite und keine Hinweise darauf, dass man das irgendwo auf der Webseite kaufen kann. Das ist normalerweise das, was Apple akzeptiert. Aber sie haben sich da im Laufe der letzten Zeit ein paar Ausnahmen reingeschrieben, denn manche dürfen das und manche nicht. Und dieser E-Mail-Dienst Hey, der fiel eben nicht unter diese Ausnahmeregelung, die nämlich vor allen Dingen, ist es nur aus dem Kopf, aber vor allen Dingen waren das Reader-Produkte. für die das erlaubt ist. Mit Reader-Produkten ist auch sowas wie Netflix gemeint. Ist eine sehr breite Auslegung. Und der E-Mail-Client wurde jetzt nicht als Reader-Produkt, weil es ja auch ein Writer-Produkt sein könnte. Ob man das macht, ist dahingestellt. Ne? Und deswegen haben sie das von dieser Regel nicht betroffen gesehen und deswegen haben sie gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. So, ihr müsst eine brauchbare Version einstellen, sodass der Nutzer, wenn er die runterlädt, ausprobieren kann. Ansonsten lassen wir euch nicht durch. Und das besonders Ärgerliche daran ist, dass sie das sehr oft, ist zumindest in der Historie immer wieder reported worden, nicht bei der Version 1.0, die in den Store gestellt wird, anmäkeln, sondern erst ein, zwei Releases später, wenn sie ein zwingendes Bugfix-Release einstellen wollen. Wer hat das noch nicht gehabt als iOS-Entwickler? Also ich habe es zumindest gehabt, dass ich auch schon mal irgendwie ein zwingendes Update einstellen wollte und dann bekomme ich eine Rejection, weil irgendein Blödsinn nicht richtig ist, weil irgendein Text in einer P-Liste nicht richtig konfiguriert ist. Dann ändert man das, sagt so what, lädt es wieder hoch und stellt es wieder ein, aber das ist halt eben immer so ein nerviges Ding.
Ja, und das haben sie jetzt geändert, das ist ja gut.
Genau, so und nach dem ganzen Hin und Her kommen wir jetzt auch wieder auf die eigentliche Nachricht zurück, nämlich sie haben da jetzt tatsächlich nochmal drüber nachgedacht und sie gehen jetzt zwar nicht von ihren Grundsätzen ab, dass sie dort ihre Regeln haben, die seltsam sind, aber sie haben an zwei Stellen nachgegeben, nämlich Punkt Nummer 1, Updates, und zwar reine Updates werden jetzt nicht mehr blockiert, wenn dort Probleme gefunden werden, sondern stattdessen wird dann eine Frist gesetzt, ich glaube 30 Tage, wenn ich es gerade aus dem Kopf richtig wiedergebe, in der das korrigiert werden soll und dann kann das halt eben dann auch entsprechend dann eskaliert werden. Da gibt es ja einen Prozess bei Apple, wo das dann in das sogenannte App Review Board reingeht, wo dann unter anderem auch Phil Schiller ja mit drin sitzt als Chef von dieser Abteilung, wo dann diese Sondercases dann besprochen werden. So, und der zweite Punkt, der setzt genau dort an, nämlich, dass viele Leute mit diesen als final geltenden Entscheidungen des App Review Boards oft nicht zufrieden gewesen sind. Das war jetzt zum Beispiel eben auch so eine Entscheidung bezüglich dieses Hey-E-Mail-Clients, dass halt eben das Review Board entschieden hatte, wir lassen euch da so jetzt nicht rein, Punkt. So. Und erst nachdem sie dann groß rumgejammert hatten, wurden dann so Vorschläge für andere Möglichkeiten, die dann gar nicht so abwegig waren, dann gemacht, wo das dann plötzlich dann auch dann mit lösbar war. In dem Fall von Hey war das jetzt so, dass die einfach einen automatischen oder nicht automatischen, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, Testzeitraum als In-App-Purchase quasi eingerichtet haben. Und damit kann man das dann, wenn man das im App-Store runterlädt, testen und das war's. Aber man kann nicht den vollen Account kaufen. Mhm. Man kann das also nur für einen Testzeitraum testen. Und da haben sie sich dann von Apple-Seite dann drauf eingelassen und sind damit gut gewesen. So, aber das mussten die wissen. So, was wollte ich aber gesagt haben? Und zwar diese Entscheidungen des App Review Boards, die können jetzt sogar disputed werden. Das heißt also, man kann jetzt sagen, ich finde diese Entscheidung und die Regeln, die ihr derzeit verwendet, nicht in Ordnung. Das heißt also, sie wollen scheinbar doch zeigen, dass sie nicht ganz so stur sind, wie sie immer dargestellt werden und sind dann uns Entwicklern, sage ich jetzt mal, da jetzt schon entgegengekommen. Ne? Also sie haben das System jetzt quasi mehr aufgemacht, also erstens diese Blockadehaltung aufgehört und zweitens entgegenkommen signalisiert damit, dass man halt eben jetzt sagen kann, hey, das finde ich nicht in Ordnung, wir sollten da mal drüber sprechen, ob diese Regeln, die ihr dort an der Stelle jetzt gerade anwendet, ob die so angewendet werden sollten. So, das wird natürlich jetzt spannend bleiben, mal zu sehen, wie dann sowas in Aktion aussieht. Das wird dann bestimmt irgendwann in den nächsten Wochen mal irgendwann irgendwo zu lesen sein. Aber es wird immerhin eine Möglichkeit mehr sein, sich mit Apple gütlich zu einigen, was natürlich wichtig ist, ne?
Ja, wird auf jeden Fall interessant. Also ist ein gutes Zeichen. Gut, dass Apple da Einsicht zeigt, denn das, wie gesagt, ist ja immer wieder ein Problem und jeder Entwickler kennt das, dass das nicht so schön ist und eine dumme Situation. Und ja, ich denke, eine vernünftige Regelung haben sie da gefunden erstmal. Mal schauen, wie gut die klappt. Das wird dann die Zeit zeigen.
Genau. Ja, gut. Dann haben wir noch ein Thema, was wieder ein kleines bisschen was mit der WWDC zu tun hat. Denn wir hatten ja über die ARM-Transition und auch schon über die DTKs gesprochen. Ja, und da sind mittlerweile die ersten Systeme bei den Entwicklern eingetroffen. Ne? Auf Twitter hat man die Tage so das ein oder andere Paket fotografiert gesehen. Ja. Letzten Endes aber auch nicht mehr, zumindest nicht von den regulären Entwicklern, denn die sind, wie wir das schon letztes Mal angekündigt hatten, alle unter NDA. Und an der Stelle muss ich erwähnen, dass ich persönlich jetzt auch unter NDA bin, denn Apple hat mich auch akzeptiert bei diesem Aufnahmeantrag für dieses Programm. Das heißt also, auch ich habe so ein Paket bekommen und darf jetzt nichts mehr dazu erzählen. Ja, das heißt also, die Punkte, die wir hier jetzt über das DTK erzählen wollen, lasse ich euch jetzt erzählen und ich werde mich jetzt ganz schwer darin tun, den Mund zu halten und komplett kommentarlos euch sprechen zu lassen. Mal schauen, wie gut das funktioniert.
Ja, also ich glaube, das funktioniert, tut das gut. Für dich wird es schwieriger als für uns, glaube ich.
Genau, wir können jetzt Blödsinn erzählen und du darfst nichts sagen.
Genau, richtig. Wir können jetzt hier einen vom Pferd erzählen. Ja, wir wissen ja nicht viel. Also das, was allgemein halt öffentlich bekannt ist. Die Specs sind halt aufgetaucht wie gesagt, NDA hin und her. Es war aber auch klar, dass das nicht bei jedem klappen wird. Finde ich persönlich immer so eine Sache. Ich bin eher der Meinung, besser wäre es, wenn sich daran jeder hält, weil das ist eine Chance für alle Entwickler. Das darf man nicht vergessen. Und man sollte, es ist nicht so, irgendwo finde ich immer, ist die Gefahr da, dass man es für alle irgendwann vergeigt, dass Apple irgendwann sagt, pass auf, wenn die Leute das einfach nicht hinkriegen, sich daran zu halten, machen wir das halt nicht mehr. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. So interessant ich auch finde, wenn sowas.
Aber warum soll das nicht mehr funktionieren? Das hat in der Vergangenheit ja auch relativ gut geklappt. Natürlich sind immer ein paar Leaks, die kannst du nie unterbinden. Aber das hat Apple ja perfektioniert. Diese Geheimniskrämerei, dass sie ihre Produkte schützen und ja.
Ja, das stimmt. Ja, ansonsten, wenn man dann zu den Specs kommt, erstmal das Ding sieht aus wie ein Mac Mini von außen. Also wenn du das Ding auf den Tisch stellst, das sieht genauso aus wie einen, den du so kaufen kannst. Optisch. Ne? Vielmehr, glaube ich, kann man jetzt so eine äußere Optik gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin.
Ja gut, ja. Mehr hat man auch nicht gesehen, ne? Ja. Auf der WWDC.
Ne, genau. Und auch auf dem Video nicht, was online war von Mac Rumors. Da konnte man auch nicht viel mehr sehen. Sie haben aber die Specs verraten. Und zwar, es gibt einen HDMI 2.0-Anschluss an dem Gerät, zwei USB-C-Anschlüsse, zweimal USB-A und ein Ethernet-Port. Ich sage jetzt einfach mal ein Gigabit. Keine Ahnung, ob der wirklich so schnell ist, aber ich würde mich wundern, wenn Apple nur 100 Mbit einbaut. Vielleicht sogar 10 Gigabit, gibt es ja auch.
Aber das ist ja jetzt nichts Spektakuläres, also sind ja Standardschnittstellen.
Ja, interessant ist, dass es kein Thunderbolt gibt. Der fehlt ja. Vermutlich, weil es halt noch ein Entwicklerprodukt, es ist kein fertiges Produkt. Ich gehe fest davon aus, dass ein releaseder, fertiger ARM-Mac oder Apple Silicon Mac, wie auch immer die Dinger am Ende heißen sollen, einen Thunderbolt-Controller mit an Bord hat für Displays und sowas. Ich denke schon, dass sie das nachträglich noch einbauen werden. Also ich kann mir nicht, oder USB-C 4 oder USB 4, wie auch immer man das dann nennt, weil da ist ja auch Thunderbolt mit bei.
Ja, von der Performance her ist es ja ein iMac, ne? Ein Mac, sorry. Ein iPad.
iPad Warte Pro. Jetzt hast du alles durch. Was ist es jetzt?
Von der Performance her ist es ein iPad Pro.
Ja. War abzusehen, ist ja derselbe Prozessor wie den iPads und von daher nicht allzu verwunderlich. Also sie hatten da irgendwelche Vergleiche angestellt, sie hatten also ein Geekbench laufen lassen. Hierbei ist bitte zu bedenken, Geekbench läuft auf Intel, muss also mit Rosetta 2 laufen, also nicht auf voller Performance-Leistung, da ist also noch Luft nach oben, wenn man es genau nimmt. Von daher, ja, sind die Werte nicht voll ausschlaggebend. Man kann höchstens so viel sagen, dass man, die haben sich, glaube ich, eingeordnet bei einem iMac 2.12, die Werte, also den ich hier stehen habe, würde im Umkehrschluss heißen, mit Rosetta und genau diesem Prozessor wären Intel Apps, also Apps, die nicht optimiert sind, so schnell wie damals auf meinem iMac. Und ich muss sagen, das wäre wunderbar schnell. Aber ich gehe auch davon aus, dass da noch viel Entwicklung passieren wird. Das ist halt jetzt ein Prozessor, den sie da einfach reingetan haben, damit sie nichts Neues reintun, der auch schnell genug ist. Aber ein richtiger Mac-Prozessor, der dafür entwickelt wird, der wird noch kommen. Und der wird deutlich mehr Dampf mitbringen, da bin ich ganz sicher. Also da, wie gesagt, immer nicht vergessen, das Ding ist nur dafür gebaut worden von Apple, damit die Entwickler schon mal ihre Apps bereithalten können. Mehr nicht. Und es ist überhaupt gar keine wirkliche Resonanz darauf oder kein Anzeichen dafür, wie leistungsfähig am Ende ein tatsächlicher iMac wird. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die werden nämlich Prozessoren bauen, die genau dafür optimiert sind. Und das ist der nicht. Der ist dafür optimiert worden, im iPad zu laufen. Und die Apple dann rausbringen wird, das wird noch, also ich bin sicher, das wird eine ganz andere Nummer. Das wird ein ganz toller Prozessor, da bin ich fest von überzeugt.
Ja. Wir sind ja schon wieder beim Orakeln, da kann ich ja wieder teilnehmen.
Ach verdammt, wir müssen noch mal zurück. Moment, ich möchte mal in die tatsächlichen Facts, bitte.
Nee. Ja gut, viel mehr gibt es ja auch dazu zu berichten. Mehr gab's nicht. So, und bei dem Orakeln, man kann an der Stelle nur noch mal sagen, der iPad-Prozessor, der wird jetzt bald 2 Jahre alt, von dem wir gerade sprechen.
Ja, genau. Hm? Der ist ja schon wirklich alt. Ja.
Also, das ist überhaupt, also offensichtlich, dass die Entwickler nicht mehr wissen als diese Kiste, die sie geschickt bekommen haben. Ne? Also es gibt keine Informationen logischerweise darüber, was jetzt in Zukunft kommen wird. Ja? Apple wird sich hüten, dass das irgendwie an Entwickler rauszugeben. Deswegen kann ich auch da was zu sagen, weil ich auf keinen Fall was weiß.
Das ist ja auch der Grund, warum sie dann noch den iPad-Prozessor einbauen, ne? Weil sie einfach gar keinen Hinweis darauf gibt. Vor allem, es ist ja dieselbe Architektur, es ist ja scheißegal, ob sie jetzt, sie hätten auch theoretisch 2 Jahre alten Arm nehmen können aus ihren Produkten. Ne? Die Architektur bleibt ja dieselbe, von daher ist es völlig wurscht, was der Entwickler da kriegt. Und deswegen haben sie auch gar keinen Zwang, irgendwas Neues, Fancyes, also Geheimes da einzubauen. Das ist clever gemacht, haben sie gut, der ist leistungsfähig genug, um zu entwickeln, um darauf zu testen. Dafür reicht er und das deswegen clever gemacht, gut gemacht und ich bin sicher, der Rest, das, was als Endprodukt, wie gesagt, der Prozessor, da ist für ein iPad entwickelt worden, für nicht für so einen Hardbetrieb, sage ich jetzt mal, wie in einem Desktop. Das, was Apple da dann bauen wird, das wird eine andere Nummer. Ganz sicher.
Mhm, genau, ja. Also alleine auch schon einfach, weil man annehmen kann, dass sie halt eben die 2 Jahre nicht ungenutzt haben verstreichen lassen.
Das denke ich auch nicht.
Also allein schon der nächste A, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? A14, ne? Kommt dieses Jahr. Der A14, der jetzt kommt für regulär iPhone und iPad, der dürfte ja schon nochmal deutlich besser sein. Sie haben ja eben, wie gesagt, 2 Jahre Zeit gehabt.
Ich denke auch, dass sie deswegen vielleicht nicht so einen großen Schritt gemacht haben in den letzten 2 Jahren, weil da vielleicht auch viel ineinander greift, ne? Zwischen iPhone, iPad-Prozessoren und den Mac-Sachen dann, dass sie gesagt haben, okay, wenn man dann erst, wenn die ARM-Transition angekündigt ist und dann kommen dann nochmal die großen Bumps. Ne? Weil es war jetzt die letzten Jahre nichts mehr. Also klar, die wurden besser, die wurden schneller, das meine ich jetzt nicht. Ne? Aber nichts mehr, wo man jetzt so sagen musste, boah, ne? Was ist das denn?
Ja, also sie haben das ja schon sukzessive doch spürbar hochgeschraubt, ne? Wenn man sich das in den letzten Jahren anschaut. Aber sie haben halt eben auch ganz genauso spürbar sich eine Atempause gegönnt seit 2018. Weil letztes Jahr, obwohl, naja gut, der A13, der ist auch schon wieder viel besser gewesen.
Ja, ja.
Aber also, der kam halt eben nicht als iPad-Version.
Genau, aber leistungsfähig, ja, aber genau, ne? Also die große Version, sage ich jetzt mal, haben sie sich gespart. Mhm. Es gab kein A13X genau. Und ich bin sicher, dass, und auch, wie gesagt, nicht mit dem neuen iPad. Und ich bin sicher, das liegt daran, dass sie da sagen, der A13X, der wäre so leistungsstark, da lässt sich das dann von mir aus darauf reflektieren, weiß der Teufel was. Sie werden ihren Grund gehabt haben, warum sie sich das gespart haben und ein Update aufs iPad gemacht haben, ohne einen komplett neuen A13X.
Und, ich nehme an, sie haben sich einfach die Zeit genommen, um den Bring-Up, also um mehr Luft für den Bring-Up für die Mac-Prozessoren zu haben. Das wird schon Arbeit sein.
Ja, klar.
Also ich hatte das ja letztes Mal ausführlich umrissen, also die bauen halt eben eine Plattform und machen dann da unterschiedliche Prozessorvarianten von und sie mussten natürlich den Entwicklungsaufwand investieren, um jetzt leistungsmäßig, wir hatten ja gesagt, man muss mit den Xeons mitstinken können, wenn sie den Mac Pro auch migrieren wollen, das haben sie ja gesagt, wollen sie. Also müssen sie halt eben schon spürbar Entwicklungsaufwand reinstecken und leistungsfähigeres Material produzieren, als sie das bisher gemacht haben, im Verhältnis. Ne? Weil für die Mobilsachen haben sie natürlich nicht so eine Performance gebraucht. Das war nie da als Anforderung, muss man dann nochmal betonen.
Ja, ja, genau. Ne? Also das ist ja auch immer das. Ne? Die Anforderungen sind ja eine ganz andere an einem Desktop-CPU und ja, genau. Ich bin mir sicher, da fällt was Tolles raus. Die Leistungsdaten von A13 sind ja schon der Wahnsinn, wenn man die in manchen Macs packen würde. Wohl bemerkt, immer noch ungekühlt in den iPhones, ne? Also, also ungekühlt, in Anführungsstrichen passiv gekühlt, ne? Wenn du die Dinger dann aktiv gekühlt, dadurch auch höher getaktet wieder betreiben kannst, ne? Dann gehen die Leistungsdaten durch die Decke. Also ganz im Ernst, ich hoffe, ich erwarte nicht zu viel, aber ich erwarte eine Menge von dem ersten ARM-Chip. Was Stromsparen angeht, was Leistung angeht. Ne? Also da erwarte ich schon sehr, sehr viel.
Ja, also ich tue mich schwer damit, das einzuschätzen. Also jetzt, wie viel Potenzial dabei ist. Weil man hat natürlich jetzt keine Hausnummer. Ne? Man weiß ja bisher nichts. Aber das ist natürlich auch genau die Absicht.
Aber ich mach das ja allein daran fest. Ne? Also sie werden keinen Rückschritt machen. Sie werden kein MacBook Pro mit ARM-Prozessor oder mit Intel-Chip, mit Apple-Chip bringen. Und das wird langsamer. Das würden sie niemals machen, weil das wäre eine Eingestehung von Schlechten. Das würden die niemals tun. Das wäre unglaublich peinlich. Deswegen, also es wird ja schon mal schneller sein, als das, was wir momentan da drin haben. Und mit garantiert mehr Akkulaufzeit. Und ich bin mir sicher auch deutlich schneller sogar. Ne? Also weil sie ihre Software ja auch dort dafür optimieren können dann komplett. Ne? Also da greift ja so viel ineinander. Das ist ja nicht nur die Hardware, sondern sie schreiben ja auch dann perfekt die Software nochmal dafür. Ne? Genau wie man das von iOS kennt. Also ich denke schon, dass das einiges bringen wird. Also da wird schon viel passieren. Das gehe ich schon voraus. Ja.
Und man muss sich halt eben auch klar machen, dass sie 2 Jahre Zeit dafür haben. Ne? Die haben sie sich ja selber gegeben. Das heißt also, die Annahme wird sein, sie werden im Herbst bestimmt nicht mit dem Mac Pro kommen.
Ja, das denke ich auch nicht, natürlich. Ne?
Aber. So. Das heißt also, sie werden das bestimmt sukzessive ausrollen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Gerät, was im Herbst kommt, ein wieder aufgelegtes MacBook ist, was wir ja schon gerüchtet hatten, oder halt eben ein MacBook Air.
Oder
ist, so als ersten
oder Start. Ein Mac Mini.
Ja, genau. Könnte auch da gut sein. Würde sich natürlich auch anbieten, wo das DTK jetzt schon so in der Form gemacht worden ist, liegt das natürlich auch nicht weit. Vielleicht aber auch zusammen. Vielleicht kommt ein Notebook und ein Mac Mini oder sowas. Kann man sich zumindest jetzt vorstellen, sie würden dann einfach sukzessive diese Plattformen bzw. Prozessorvarianten ausrollen und dann einfach vom unteren Ende zum oberen Ende hinskalieren. Dann haben sie nämlich für die großen Prozessoren noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja, genau. Hm?
Die werden, das ist, glaube ich, das, was die brauchen.
Also das, aber wie gesagt, die Einzigen, die das wissen, die sitzen in Kalifornien, vermute ich mal. Und die werden es uns nicht verraten, befürchte ich. Mhm. Wäre auch nur halb so spannend, weil es ist ja auch irgendwo interessant, noch was zu sehen. Also auf den ersten ARM-Rechner. Also wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, ich werde mein 2015er MacBook Pro so lange behalten, bis ein MacBook Pro mit ARM-Prozessor kommt. Weil sie haben 2 Jahre angekündigt, die hält so hoffentlich noch. Und sonst würde ich mir ein gutes Gebrauchtes irgendwo noch schnell holen, aber ansonsten werde ich erstmal dabei bleiben und jetzt nicht mehr mit Intel kaufen.
Das hatten wir auch schon
ausgiebig
gesprochen, also wer Bedarf hat, kauft halt eben noch was, aber wer warten kann, der wartet, das ist so das Typische. Ansonsten sind die Geräte ja momentan super.
Ja, ja, das stimmt, die sind nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen. Da geht es ja um Nerd-Faktoren, dass ich sage, ich will ARM-Prozessor haben. Da geht es nicht drum, weil die schlecht sind, um Gottes Willen nicht. Ne?
Nee. Aber ich möchte das auch noch mal gerade einmal betonen. Wir haben eine ganz, ganz seltene Situation derzeit, dass wir die Geräte, die jetzt relativ aktuell im Markt sind, also das MacBook Pro, das MacBook Air, uneingeschränkt empfehlen können. Da ist nichts dran, wo man sagt, aber. Ne? Da ist keine schlechte Tastatur drin, da sind keine schlecht aufgelösten Displays mehr drin, da sind keine schlechten Akkus drin oder sonst irgendwelche Probleme. Es ist alles gut. Ja, das ist ganz selten der Fall gewesen in den letzten Jahren, dass wirklich alles gut war irgendwo.
Ja, oder? Sie laufen zu stabil, das ist, aber keine Ahnung, ansonsten, nee, wir würden euch sagen, nee, das stimmt schon. Das ist durchweg
zu empfehlen. Jetzt haben sie nur noch ein Makel, ist ein Intel drin, ne?
Das ist natürlich genau. Richtig, ja.
Das Problem haben sie natürlich jetzt selber aufgemacht. Ne?
Genau. Aber das wussten sie auch. Damit werden sie rechnen. Das rechnen die auch ein.
Genau.
Und abwarten. Also, wie gesagt, also wenn einer was braucht, die sind durchaus noch kaufbar. Das sind super Geräte. So ist es nicht. Wir reden ja davon, dass es uns so gut geht, was die Versorgung von unseren Geräten angeht, dass wir auch nicht müssen. Ne? Also, wenn mein MacBook Pro mein privates Geist aufgibt und ich aus irgendeinem Grund auch kein Geschäfts-MacBook mehr hätte, dann würde ich mir schon eins besorgen noch. Ne? Also vielleicht kein nagelneues, sondern ein gutes gebrauchtes, keine Ahnung. Aber ich würde nicht ohne rumsitzen und sagen, mal gucken, wann Tim das Neue vorstellt. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht machen.
Ne? Ja, klar.
Mhm. Aber man muss auch nicht enttäuscht sein, wenn man sich jetzt eins kauft oder wenn man von der Firma jetzt noch eins kriegt mit Intel. Das ist alles kein Drama, das sind super Geräte. Da geht es nur um den Nerd-Faktor, dass wir sagen, oh, wir wollen aber arm. Ne? Das ist wieder... ja, typisches
Nerd. Das ist unser Problem.
Genau. Deswegen heißt der Podcast so und ja.
Richtig.
Ja, aber kommen wir mal noch zum nächsten Thema, was ja damit zusammenhängt. Und zwar, dass die, warum eigentlich der Wechsel?
Ne? Also, nur eine kleine Anekdote, aber sowas tröpfelt jetzt so nach und nach so aus den Quellen, vor allen Dingen bei Intel raus. Da gab es so eine kleine Anekdote, dass wohl also in der letzten Zeit nicht nur diese Lieferschwierigkeiten, wo wir schon drüber gesprochen hatten und auch, dass sie mit diesen Shrinks von ihrer Fabrikation nicht hinterhergekommen sind, sondern dass Intel wohl auch im Allgemeinen wohl in irgendeiner Art und Weise Qualitätsprobleme mit den Prozessoren gehabt haben muss. Und hier wurde kolportiert, dass als die Integration der Skylake-Prozessoren, ich müsste jetzt auch noch mal gucken, welche Generation das genau war, das vergesse ich immer, aber eine der letzten Generationen, die muss wohl so voll Bugs gewesen sein, dass die Apple-Engineers, die das integriert haben, mehr Bugs auf Microcode-Ebene vom Prozessor gefunden haben, als die Intel-Ingenieure zusammen. So, also Apple insgesamt mehr Bugs gefunden als die Apple-Ingenieure selber. So, und das zeugt natürlich schon davon, dass Intel irgendwas an seinen Prozessen zu der Zeit total verhunzt hat, geschweige denn nicht ordentlich getestet hat. Diese Prozessoren, die sind komplex. Ne? Wir sprechen ja hier von Milliarden Transistoren mittlerweile. Dass da Fehler entstehen, das ist vollkommen normal. Und dafür gibt es dieses Microcode-System, also so quasi so eine Art Firmware auf Ebene dieser Prozessoren, mit denen man das dann patchen kann und womit sich dann viele dieser Probleme beheben lassen. Ansonsten wäre das überhaupt nicht rentabel, solche Prozessoren herzustellen mehr. Und darum geht es jetzt hier. Ne? Also dieses Bugs melden, die dann als entsprechender Patch dann behoben werden muss auf dieser Ebene. Und ist halt eben kein gutes Zeichen. Ne?
Genau.
Kann ich nachvollziehen, wenn die da erstens schon Ewigkeiten warten müssen auf die Prozessoren, dann zweitens bringen die nicht diese Performance pro Watt, die sie immer großmundig versprochen haben, die sie als Market Leader eigentlich liefern wollen. Und dann liefern sie auch noch ein bugverhunztes Produkt, so kann man das ja dann quasi mal bezeichnen. Zumindest dann zu dem Zeitpunkt, das kann ja dann noch gefixt werden. Und was dann wieder Zeit kostet und Aufwand, ne, wenn die Apple-Engineers das dann alles aufschreiben und reporten müssen. Das ist halt eben ein elendiger Aufwand und zeichnet ein schlechtes Bild von Intel, ne, was leider in der letzten Zeit immer und immer mehr gemacht wird.
Also Apple hat sich das mit Sicherheit schon länger überlegt und sie werden da schon lange dran sein, seit sie ihre Prozessoren bauen und überlegen. Aber das sind halt dann so Sachen, die den ausschlaggebenden Punkt gemacht haben auch. Und sie werden sich damit einen Gefallen getan haben, aus ihrer eigenen Sicht raus. Da bin ich ganz sicher. Also Apple ist nicht derjenige, der sich da ins eigene Fleisch schneidet, um Gottes Willen. Und das wird Apple sehr zufriedenstellen, das Ganze, bin ich sehr sicher.
Ja, im Allgemeinen, das ist einfach das, was die gerne machen. Vollintegration des gesamten Systems. Man sieht ja, wie perfekt sie das bei den iPhones und den iPads in den letzten Jahren beherrscht haben. Ja, wir hatten das ja schon betont und zur WWDC hatte Apple das selber ja auch betont. Sie haben jedes Jahr wie ein Uhrwerk ihre Prozessoren released und haben nie irgendwelche signifikanten Probleme damit gehabt. Und ja, also die Prozessorabteilung, die läuft wirklich wie ein gut geölter Motor und die haut einfach Jahr um Jahr da ihre Prozessoren raus. Und das ist einfach kein Beispiel zu dem, was man halt eben immer von Intel hört. Und dazu haben sie natürlich auch noch Glück, mit TSMC auch noch einen sehr verlässlichen Fertigungspartner gefunden zu haben. Und das macht dann letzten Endes dieses runde Bild, was Apple da momentan hat. Und das werden sie halt eben jetzt auf die Macs anwenden, in dem Sinne. Deswegen auch die ganze Gerüchterei am Anfang. Also das ist einfach schon fast auf, also das hat sich schon aufgedrückt,
dass
die richtige Richtung
ist. Genau, da hat man lange drauf gewartet und sie haben den Schritt jetzt gemacht und das ist auch gut so.
Ja. Genau.
Ja, ansonsten noch eine Info zu, auch zu den Macs, Apple Silicon Macs, und zwar bestätigt ist, dass es kein Bootcamp geben wird.
Mhm. Ich glaube, das hatte Federighi in einem der Interviews, die er, das hat ja irgendwie zwei Interviews, glaube ich, gegeben. Ich meine, in einem davon hatte er das erwähnt, dass es halt eben keine native Alternativ-Boot-Lösung mehr geben wird. Also die Macs werden in der nächsten Zeit nur macOS booten und die Lösung für alternative Systeme wäre die Virtualisierung. Ja. So war die Aussage dazu. Und in dem entsprechenden WWDC-Talk, da hatten wir ja auch dann letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, wurde das ja auch so angesprochen. Ne? Also es gibt keine alternative Bootmöglichkeit, außer eben nach macOS rein. Das Bootsystem ist ja sowieso im Prinzip angelehnt an die iOS-Schiene, erlaubt allerdings etwas mehr hinten drin. Also man kann die Sicherheit System Integrity Protection abschalten, man kann unterschiedliche Versionen von Betriebssystemen, also von macOS installieren. Mehr wurde da in dem Talk nicht drauf eingegangen. Viel mehr wurde dann auch nicht dazu gesagt, aber letzten Endes also ein schönes, modernes System. Verwendet auch gar nicht mehr das EFI-System, was die Intel Macs zum Booten hatten. Ne? EFI ist also quasi der Nachfolger des BIOS gewesen, falls der ein oder andere den Ausdruck noch kennt. EFI war dann die moderne Version davon für die x86-Prozessoren. Wurde ja jetzt dann von den Intel Macs verwendet und jetzt sind sie quasi auf die iBoot Bootchain rüber. Also sie starten mit iBoot, haben dann ihre entsprechende Hardware Chain, die dann da auch mit Hardware Schlüsselverifikation und so weiter arbeitet und die dann entsprechend dann ein macOS durchbootet. Ja,
also es wird Einschränkungen geben, was den Mac angeht. Ne? Also es ist nicht so, dass wir einen großes iPad kriegen oder sowas.
Nee, es bleibt schon noch so offen, dass man dran rumfummeln kann quasi. Ne? Also man kann eben die System Integrity Protection abschalten und auf das Betriebssystem zugreifen, was ja standardmäßig eben jetzt schon seit einiger Zeit ja eben mit SIP eigentlich abgesichert ist. Man kann auch immer noch unterschiedliche OS-Versionen installieren und auch parallel installieren. Das wurde auch in dem Talk nochmal explizit erwähnt, was ja bei iOS bisher nicht vorgesehen ist. Ne? Vielleicht übrigens ist da auch noch eine Hoffnung, dass das auch mal auf iOS rüber migriert. Ne? Würde ich auch gerne mal machen, als Entwickler da mal so eine Beta parallel
installieren. Ja, das wäre super.
Ja, ja, das wäre schön.
Aber diese Problematik, dass kein Bootcamp installiert werden muss, sehe ich jetzt nicht so wirklich als Problem, weil es gibt halt die alternative Lösung und ich setze seit 2009 Windows immer ein auf dem Mac und das hat von Anfang an wirklich sehr gut mit Parallels funktioniert. Also es gibt eigentlich keinen Nachteil dadurch.
Also es gibt schon noch so ein, zwei Use Cases, die ich jetzt selber auch nicht persönlich erfahren habe, aber es geht halt eben gerade bei Spielen wird immer wieder Argumentation angeführt, dass das halt eben nativ nach Windows
sein ist schneller, ja,
die einzige sinnvolle Lösung ist, wie man diese Spiele dann spielen kann, wenn es sie für den Mac nicht gibt. Und das ist natürlich dann damit vorbei, weil in der Virtualisierung werden die Spiele einfach performancemäßig wahrscheinlich nicht das Level erreichen, dass das dann vergleichbar wäre. Und traditionell sind ja jetzt auch die Grafikkarten bei den Macs auch nicht so stark gewesen, dass das im Spielesektor so ist, dass das jetzt irgendwie dann abgefedert werden könnte in der Virtualisierung oder so. Im Gegenteil.
Ne? Ja.
Und dann ist es halt eben ungünstig. Ja, aber das ist halt eben jetzt eine Nische. Ich kann nachvollziehen, dass sie, und das ist das einzige Problem, was übrig bleibt. Ne? Alles andere ist quasi behandelt worden in dieser Transition oder wird behandelt. Ne? Siehe Rosetta und halt eben jetzt dann ihre neue Virtualisierungsschicht, die sie ja demonstriert hatten, wo Parallels schon drauf lief. Das werden sie schon alles ganz ordentlich machen und das wird auch bestimmt ordentliche Performance schaffen. Sie haben das ja alles auch ziemlich selbstbewusst gesagt. Ne? Das muss man auch nochmal, wenn man darüber reflektiert, wie sie das alles gesagt haben, auch nochmal bemerken, sie haben das schon alles ziemlich selbstbewusst gesagt.
Ne? Ja, also, ja,
sie scheinen sich schon dessen klar zu sein, dass das kein Problem sein wird, performancemäßig.
Das denke ich auch. Also ja. Apple ist ja in der Sache immer allgemein schon immer sehr selbstbewusst und ich denke, sie werden das schon vernünftig machen und ja, ich mache mir da keine riesigen Sorgen eigentlich, was das Thema angeht.
Ja, genau. Und für den Sonderfall, dass man wirklich Spiele spielen möchte und man braucht ein leistungsfähiges System, muss man dann jetzt an der Stelle sagen, okay, das ist jetzt nicht der Haupt-Use-Case für Mac-User, für ein MacBook Air, erst recht nicht für ein MacBook Pro, vielleicht so gerade, aber auch nicht wirklich. Und dann für ein iMac oder ein iMac Pro oder sowas, naja, wie viel Prozent sind das dann effektiv?
Ja, ne? Ich glaube, da fällt nicht viel weg. Also die große Gamerschaft hat der Mac nicht gefunden, von daher können sie das ohne Probleme machen. Ja. Überhaupt gar kein Thema. Nee, das ist schon alles richtig.
Ja. Werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber natürlich würde mich da immer mal wieder mal irgendwie eine Zahl interessieren. Fände ich ja mal lustig zu sehen, wie viele Leute nativ Windows booten regelmäßig. Ne? Nicht mal so nur so zum Ausprobieren oder so, das habe ich auch mal gemacht. Aber ich habe das zum Beispiel schon seit Jahren überhaupt nicht mehr installiert.
Nee, ich auch nicht. Katastrophal. Blödsinn. Nee, nee. Aber gut, eine Zahl kriegen wir nicht dazu. Das wird nicht passieren.
Nee, leider nicht. Na gut.
Sonst gab es zum Thema Apple Services ein bisschen News. Da wollen wir uns jetzt nicht so lange dran aufhalten, nur zur Info.
Ja.
Die New York Times und der Guardian sind ausgestiegen bei Apple News.
Mhm. Das scheint schon wegzubröckeln, bevor es zu uns überhaupt rüberkommt.
Ich glaube, es ist gar nicht geplant, dass es zu uns rüberkommt.
Ja, also es wäre zu befürchten, wenn man das jetzt so sieht. Naja, also gut, um jetzt mal darauf einzugehen, also es scheint wohl nicht die Reichweite erzeugt zu haben, die sich die Verlage vorgestellt haben, weil das ist meistens dann der Grund, warum die Verlage aussteigen, denn beziehungsweise vielleicht auch nicht die Monetarisierungsziele damit erreicht zu haben, denn das kommt natürlich auch dazu, die müssen ja dann irgendwie Geld damit verdienen und da gab es ja dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Möglichkeit entweder, dass Werbebanner liefen in News oder dass halt eben die Bezahlgeschichten gemacht worden sind, also man konnte ja News abonnieren.
Ja.
Das gab es ja hier nie, aber ich habe auch keine Details mehr im Kopf, aber man konnte das halt eben abonnieren, so wie Arcade und so. Ja. Letzten Endes. Und
also, scheint nicht so zu laufen. Kein Wunder, wie gesagt, auf 2 Länder oder drei oder sowas beschränkt. Was soll da groß passieren? Und die News-Sparte hat sowieso ein Problem, was die Monetarisierung angeht. Und scheinen sie die ersten zu verlieren. Bleibt abzuwarten, ob das dann ganz stirbt irgendwann. Erstmal sind 2 große Namen weg. Weiterhin abwarten. Bei uns gibt es das eh nicht.
Ja, für Deutschland ist das vielleicht, also, naja, hier gibt es auch starke Blätter, aber ne, die New York Times ist ja schon eine Hausnummer, ne?
Ja, klar.
Das ist so ein Leitblatt bei denen, wenn die da aussteigen, dann ist die Befürchtung nahe, dass viele aussteigen. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, genau. Ob das nicht so weitergehen wird, dass die also dann so einen Massenausstieg sehen werden und dann ist es natürlich auch sehr schnell vorbei. Muss man mal abwarten. kann man ja mit Distanz sehen. Es ist ja, wie gesagt, bei uns noch nicht mal gerüchtet, dass es starten soll. Ich vermute, dass das auch gar nicht mehr passieren wird.
Ja, ja.
Eben jetzt aufgrund genau dieser Entwicklung. Ja, beobachten das mal weiter. Was mich an der Stelle interessiert hatte, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, sie hatten ja angekündigt, dass sie Wahlberichterstattung jetzt machen, unparteiische Wahlberichterstattung hatten sie eben betont, weil es ja in Amerika immer wieder so ein bisschen Diskussion um Bias gibt in der letzten Zeit, auch bei den Medien. Und ja, habe ich auch nicht weiter verfolgt, ich habe das auch nicht gesehen, müsste ich vielleicht nochmal explizit reingucken in die englische Version. Aber ja, also sie scheinen sich da ja zumindest die Mühe gemacht zu haben, ein Redaktionsteam hingesetzt zu haben und dann dort ja halt eben zumindest die Dinge aufzubereiten, wie sie das ja auch für andere Bereiche wie den App Store zum Beispiel ja auch redaktionell machen.
Ja, ja, also ja, wie gesagt, ein Dienst, der mir eh unwichtig ist, weil gibt's hier nicht.
Ja. Ja gut, von, so viel dazu.
Von den einen, die kündigen, zu dem anderen Service, wo Apple kündigt. Und zwar Apple kündigt Apple Arcade-Verträge, also nicht mit den, Nutzern natürlich, sondern mit Studios wohl. Ja, aus ähnlichen Gründen wahrscheinlich, aus der Sicht, dass Apple, hat, also dass sie einfach nicht angekommen sind, die Spiele. Dass einfach wahrscheinlich das nicht gelaufen ist in der Hinsicht.
Ja, gab es da irgendwie Hintergründe?
Nee, leider, zu? Leider also, nicht viele große Infos. Also es waren wohl also auch nicht was und welche, sondern einfach nur, dass das wohl, da wohl einige aufgelöst worden sind. Und ja, dass es da Veränderungen gab oder geben soll. Bleibt abzuwarten, was Apple da jetzt macht. Es ist natürlich auch ein ganz neues Projekt, noch Arcade. Ne? Darf man immer nicht vergessen. Das ist ja noch recht neu, weitreichend im Gegensatz zu Apple News. Und ein gutes Grundprinzip, wenn man es genau nimmt. Ja, bleibt abzuwarten, was da was daraus wird.
Genau. Lassen sich nur zwei Schlüsse draus ziehen. Einen harmlosen und einen schlimmeren. Der harmlose zuerst. Sie haben einfach Underperformer rausgeschmissen. Was ich mir gut vorstellen kann, dass sie das einfach regulär machen. Sie haben ja Verträge mit denen gesigned und also ich habe jetzt nicht gesehen, was sie rausgeschmissen haben. Ich bin ja gar kein Arcade-Abonnent, weil ich komme einfach gar nicht dazu, so viel zu spielen. Aber also könnte ich mir gut vorstellen. Ne, da wird einfach so eine Nutzungsliste gemacht und die Leute, die am untersten Ende sind, die schmeißt man raus und dafür nimmt man neue.
Ja, ja, klar.
Damit hat man eine Chance, dass man bessere reinbekommt. Das ist gar nicht so unrealistisch, wenn man das als Business macht, weil man möchte ja die besten Titel haben. Also nimmt man die schlechtesten raus. So, also das muss gar nicht mal schlecht sein. Es kann aber auch, das wäre die andere Alternative, schon bedeuten, dass sie nicht so viel Umsatz generieren, wie sie eigentlich gerne hätten. Vielleicht etwas mehr kalkuliert hatten, als sie bekommen haben an Abonnenten und dass sie dementsprechend jetzt ihre Investitionen kürzen müssen. Das wäre die alternative Denkweise, die ich mir vorstellen kann.
Sehen wir in der weiteren Entwicklung von Apple Arcade, ne? Was dabei rauskommt. Also das wird man ja
genau sehen. Ja. Also meines Wissens nach gab es keine Zahlen oder sowas.
Nein, nur allgemein Apple Services wieder.
Ne? Also ich meinte jetzt auch allgemein, also ich kann mich nicht daran erinnern, mal irgendwo Zahlen gehört oder gerüchtet gesehen zu haben. Also bisher fahre ich da vollkommen blind, deswegen kann ich da auch nicht mehr zu sagen.
Ja, ja. Muss man mal abwarten. Ne? Einfach abwarten, wie es sich entwickelt. Auch was, das kommt ja auch noch viel drauf an, was kommt vielleicht für Hardware. Bringen Sie vielleicht mal einen ordentlichen Apple TV noch oder sowas. Also nicht einen ordentlichen, sondern einen neuen, der vielleicht mehr darauf ausgelegt ist oder sonst nicht was. Also Sie haben ja gerade ein Knallerspiel rausgebracht wohl. Ne? Also Mac hat das 16,8 Gigabyte, mal eben größer, das ist schon nicht wenig. Und wenn ich so ein Game dann mitnehmen kann aufs iPad und aufs iPhone und da vielleicht irgendwo weiterspielen. Nicht schlecht, also die Wege werden wir mal abwarten. Also spätestens, wenn die Leute es leid sind oder in der großen Schuldenfalle von diesen ganzen In-App-Käufen bei den anderen Apps sind, wird man vielleicht mal überlegen und sagen, hey, so schlecht ist das gar nicht, wenn es sowas gar nicht gibt. Abwarten. Ne? Also die Idee hinter Arcade finde ich immer noch gut, da stehe ich immer noch hinter. Ich würde es auch nutzen, wenn ich Zeit hätte. Und vor allem, wenn mehr Spiele für mich da drin sind, bin aber auch ein ganz besonderer Typ, was Spiele angeht, deswegen ist das so schwierig, da was zu finden. Also es gibt nur drei Spiele oder sowas, die ich überhaupt spiele. fast. Deswegen, ich bin jetzt nicht der Riesengamer, der x verschiedene Sachen macht. Für viele Spiele bin ich auch einfach zu blöd. Die kann ich einfach nicht. Und ja, deswegen.
Ja, das kenne ich.
Deswegen, aber abwarten. Bin gespannt. War nur mal interessant zu hören, dass es auch wohl da ein bisschen Veränderungen gibt.
Mhm, genau.
Ja, vom einen Service zum anderen. Gehört das noch zu Service? Ich weiß es nicht. Apple-Karten.
Ja.
Also nicht Apple-Karten fährt in Deutschland rum, sondern Apple fährt wieder mit Autos in Deutschland rum. Und zwar gab es da auf, ich glaube, Reddit war es, jemand, der sich gemeldet hat als Apple-Mitarbeiter. Beziehungsweise er hat auch ganz klar gestellt, er ist nicht direkt bei Apple angestellt, sondern beim externen Dienstleister, aber er fährt für Apple. Und hat dann.
Um vielleicht gerade noch zu ergänzen, also wir hatten das ja letztlich schon berichtet, dass sie im Laufe des Sommers in Deutschland rumfahren werden. Ich hatte ja zum Beispiel gesagt, dass sie auch bei mir hier im Landkreis Ahrweiler, wo ich wohne, rumfahren werden, was ich natürlich sehnlichst erwartet hatte. Und wir hatten auch schon spekuliert, dass sie scheinbar da jetzt irgendwie wieder in die Pötte gekommen
sind. Ja, genau.
So, und jetzt dieser Leak, der da jetzt da ist, wo jemand berichtet, der spricht halt eben jetzt quasi darüber, dass die angefangen haben zu fahren und was sie da tun.
Genau, ne? Der hat halt einfach mal angegeben, also diese Autos lösen alle 5 Meter aus, machen Bilder, um mal die Technik da also ein bisschen Verständnis zu haben. Sie fahren am Tag meist, also nicht direkt morgens, nicht direkt abends, 30 Grad Sonneneinstrahlung, muss es haben, genau, damit es nicht blöd in die Kamera leuchtet
zum Horizont,
und so, genau. Ne? Und an so einem Tag, wenn die rumfahren, werden 16 Terabyte Daten mal eben generiert. Das fand ich, ist schon eine Hausnummer. Also das ist also da merkst du schon, die lösen nicht irgendwie mit 2 Megapixeln auf. Ne? Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Sie nutzen spezielles iPad wohl, ja.
Da werden ja auch noch die LiDAR-Daten dabei sein. Ne? Also das wurde jetzt nicht explizit erwähnt, aber neben den Kameras haben diese Türme ja auch immer noch so einen LiDAR-Scanner oben drauf gehabt, womit die dann auch die 3D-Daten erfassen. Also
ja,
das wird halt eben alles in allem schon,
ja, es ist ordentlich, schon ordentlich
Daten Daten generieren.
Ne? Sie nutzen wohl ein spezielles iPad, es gibt immer zwei Passagiere im Auto. Der eine, der fährt, logischerweise. Und auch wenn schon mal spekuliert wird, Apple macht selbstfahrende Autos, ist es noch nicht fertig. nein, Spaß, nicht das Haus aufmachen. Nein, und ein zweiter, der da, denke ich mal, dann mit dem iPad sitzt, der Navigator, so nennt er sich, der trägt dann halt Points of Interest sein, oder markiert sie zumindest mal. Der trägt Verkehrsinformationen ein, aktuelle Baustellen, Umleitungen, beziehungsweise hier, wenn sich was geändert hat, dass die Einbahnstraße jetzt in die andere Richtung geht, keine Ahnung, ne, sowas halt, wird dann eingeträgt, der hält dann ein. Ne, dafür ist der zuständig. Das wäre beim Fahren alleine auch ein bisschen schwierig sonst. Und ja, und was ich hoffnungsvoll finde, ist, dass sie wohl sich geeinigt haben mit dem deutschen Datenschutz, was die ganze Vermessung angeht.
Ja, genau. Da hatte man ja in der letzten Zeit gehört, dass sie in Diskussionen mit den Datenschützern gewesen sind. Und da gab es ja immer wieder Gerüchte, dass es dort gar nicht so gut lief und dass deswegen die neueren Maps-Ansätze wie diese hochauflösenden Karten und das Lookaround überhaupt nicht nach Deutschland kämen. Und deswegen freut mich das natürlich sehr, seitdem wir das schon gehört hatten, dass sie hier wieder rumfahren, weil sie sich ja scheinbar mit dem Datenschutz geeinigt zu haben scheinen. Und es wurde irgendwie so ganz leicht angesprochen auch. Ne? Also es gäbe da wohl jetzt irgendwie in Zukunft eine Möglichkeit, eine Kontaktstelle bei Apple, wo man sich dann melden und seine Sorgen weitergeben könnte. Und das würde halt eben dann entsprechend angeschaut. Und
ähnlich wie damals bei Google Street View quasi. Ne? Da konnten sie auch schreiben, sagen, verpixelt mein Haus. Was der Unterschied war, glaube ich, ist, also Google Street View hat gesagt, schreib uns und beweis, dass das dein Haus ist. Und dann nehmen wir das raus. Bei Apple, das stand da nämlich, da soll es eine gute Begründung sein, damit das rausgenommen wird. Also sie scheinen das dann nicht so einfach, ihre Daten zu verunstalten, sondern du brauchst eine vernünftige Begründung, warum das rausgenommen werden soll. Also ähnlich sage ich jetzt mal wie beim App Store, wird das nicht so simpel einfach und sag, hier ist mein Haus, ich will das, weil ich kenne jetzt die hundertprozentige Rechtsgrundlage auch nicht, aber das, was damals bei Street View so durchs Netz geisterte, gibt es da keine rechtliche Grundlage für, dass du das rauszunehmen hast, weil die Bilder von öffentlichem Raum gemacht wurden. Es betritt ja niemand dein Grundstück. Und du hast natürlich das Recht dazu, dich verfremden zu lassen. Sollst du selbst drauf sein. Das machen sie ja auch, Gesichter verfremden. Aber dein Haus, der Stehende steht im öffentlichen Raum, wenn der da Bilder machen will, ist halt sein gutes Recht. So doof das halt vielleicht auch ist, wenn man das jetzt mal genau nimmt. Ne? Wenn hier jetzt ständig einer mit der Kamera steht, finde ich das jetzt auch nicht witzig. So wie das bei den Prominenten ja manchmal ist. Ne? Die können sich da ja auch nicht wehren. Und ähnlich ist das da ja auch. Die fahren halt, ja.
Ja, also die Prominenten, die können, die haben ja schon das Recht am eigenen Bild. Das ist nochmal was anderes.
Ja, das
stimmt. Es geht ja hier um Nutzaufnahmen. Ne? Also von öffentlichem Grund darf ich halt eben entweder für die private Nutzung oder für die allgemein öffentliche Nutzung kann ich eigentlich Aufnahmen machen, so viel ich möchte, solange die Privatsphäre der einzelnen Personen gewahrt ist, was also bedeutet, dass zum Beispiel eben die Gesichter ausgepixelt sind.
Das ist ja so, als wenn ich durch die Hohe Straße gehe in Köln und finde ein Gebäude schön, da kann ich da ein Bild von machen. Und keiner kann mir da aufs Dach steigen, was ja auch richtig ist, weil das ist ein öffentliches Gelände, wo ich stehe. Ich betrete da kein Privatgrundstück, das wäre natürlich dann erstmal nicht erlaubt, aber dann das macht Apple ja auch nicht. Von daher gibt es da erstmal rechtlich nichts, wo du sagen kannst, ich will aber nicht, weil und ja.
Ja, es gibt da einen Schritt in der Fotografie, den man zu beachten hat und zwar irgendwann, wenn man Aufnahmen von Gebäuden macht, geht das dann in Richtung Architekturfotografie und wenn man Architekturfotografie macht, also speziell ein Gebäude abbildet, ja, in spezieller Art und Weise, so dass man klar sehen kann, dass man dieses Gebäude abbilden möchte, dann muss man die Erlaubnis vom Bauherrn und auch des Architekten einholen, weil der Architekt hat immer noch das Recht an der Form von dem Gebäude.
Ja, genau, das ist halt auch wieder so eine Urheberrechtssache. Ne? Das ist ja wie beim Essen, kennt ja jeder, Leute posten ja Essen. Und wenn man, das ist jetzt kein Witz, da gab es schon Klagen, wenn man in gewissen Restaurants, klar, meist jetzt nicht gerade bei McDonald's, sondern bei so Sternesachen, wo dann ist das quasi, gilt das als Kunstwerk und das darfst du nicht einfach vervielfältigen. Darfst du nicht einfach ein Bild von machen, weil du nicht das Recht hast daran. Also da ist ja der deutsche Schutz, Datenschutz immer manchmal sehr, sehr schwierig und ja.
Wobei das natürlich wie so üblich zwei Seiten hat. Auf der einen Seite stimmt das natürlich. Im Prinzip wäre der Koch, der das gezaubert hat, dementsprechend natürlich auch der rechte Inhaber von diesem Kunstwerk und hätte dementsprechend auch die Rechte an der Abbildung. Aber wenn ich mich jetzt weigere, dass die Leute sowas auf Social Media posten, dann habe ich echt Social Media nicht verstanden.
Ja, ja, ne? Also das ist auch gleichzeitig, das ist aber dasselbe Prinzip wie bei diesen ganzen Gaming-Videos. Du darfst rein rechtlich diese Spiele gar nicht abfilmen, was sie immer alle machen, weil du kein Recht an der öffentlichen Ausstrahlung dieser Umsetzung aus der Software hast. Ne? Aber es interessiert einfach niemanden, weil es auch gleichzeitig Werbung ist. Ne? Wer würde denn kostenfreie Werbung, ne, für ein Spiel einstampfen? Das ist ja behämmert, das macht ja niemand. Ne? Also wo kein Richter, da kein Henker, ne? Das ist, ist immer so die Sache. Ne? Also in dem Falle bin ich mal gespannt, wie sie sich bei Apple Karten geeinigt haben. Ich bin froh, dass wir fahren. Mal abwarten, was kommt.
Hoffentlich kommt es schnell. Also ich wünsche mir echt, dass ich da viel.
Stand auch noch da, iOS 14.1. soll es in Deutschland kommen.
Ja. Sehr schön, das wäre ja im Dezember, Januar, so um den Dreh.
Ich bin gespannt, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin froh, wenn es kommt, aber mal abwarten. Ich finde immer schön, wenn man sowas hat, wo man dann sagen mit 14.1 auch sagen kann, ha, ist gekommen oder ha, ist nicht gekommen.
Genau.
Also finde ich mal ganz spannend. Also abwarten.
Sehr schön.
Ja.
Ja. Ja, zu einem ganz anderen Thema. wollten wir nur mal kurz anreißen, weil wir in der letzten Zeit ja intensiv über Facebook gesprochen hatten. Ich glaube, wir hatten auch in der letzten Zeit das ein oder andere Mal angerissen, dass es da in Amerika momentan gerade so ein bisschen was seltsam zugeht und dass der liebe Präsident sich da den Social Media Companies nicht unbedingt freundlich gegenüber verhält. vor allen Dingen Twitter gegenüber, die anfingen, seine offensichtlichen Lügen
nur wenn sie nicht mehr das veröffentlichen, was er so für einen Blödsinn erzählt. Dann findet er die doof. Ansonsten
ja, sind die Moment, vollkommen also okay. Sie haben es ja nicht weggenommen. Das ist das Wesentliche, was man betonen muss. Ne? Sie haben nur einen Marker drunter gemacht bezüglich diese Aussage stimmt so nicht. Sie können hier die Details nachlesen. Und dann haben sie da die Fakten zusammengetragen. Das war sogar noch etwas vorsichtiger formuliert. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ich sehe das selber nicht, weil ich einen Third-Party-Client benutze und sie machen das nur bei ihren eigenen Clients drunter. Aber sie machen halt eben, wenn sie offensichtliche Falschaussagen sehen, dann und besonders bei Themen, die mit Gewalt oder körperlicher Unversehrtheit zu tun hat, dann gehen sie halt eben hin und machen diese Einblendung. Sie nehmen das nicht weg, vor allen Dingen beim Präsidenten haben sie gesagt, nehmen sie es nicht weg, damit der Diskurs nicht abgebrochen wird, aber sie gehen hin und sagen, Leute, das ist falsch.
Ja, ja, so, genau. Ne? Also da soll, allgemein Fake News mit unterdrückt werden. Ne? Das ist ja ein allgemeines Problem im Internet, jetzt mal ohne Donald Trump oder sowas. Ne? Das ist ja ein allgemeines Problem.
Also Donald hat ja jetzt, habe ich eine schöne Zahl zugehört, über 60.000 nachgewiesene Falschaussagen seit seinem Amtsantritt auf Social-Media-Kanälen verteilt. Ja, also ich möchte ja jetzt auch was hinaus. Und letzten Endes also sehr offensichtliche Falschaussagen auch sehr oft, die man objektiv sehr leicht nachprüfen kann. So, und das ist halt eben wohl dokumentiertes Phänomen, aber das ist halt eben die Art und Weise, wie von diesen Leuten gearbeitet wird. Das ist ja jetzt nicht nur Donald Trump, aber als Beispiel, weil es jetzt gleich bei Facebook darum geht. Und Twitter hat das also gemacht. Die haben dann sich da den Zorn von The Donald eingeheimst, zugezogen und dementsprechend dann da jetzt rechtlich sind sie dann in eine Grauzone jetzt verfrachtet worden, wo man sie dann mal leichter verklagen kann. Das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir jetzt gar nicht drauf eingehen wollen, weil es auch im Detail gerade nicht wiedergeben kann, aber es gibt auf jeden Fall Gegenwind und im Gegenzug dazu, also während Twitter eher anfing, die Fahne hochzuhalten und zu sagen, hier freie Plattform, aber wir können nicht alles durchgehen lassen, wir müssen einfach irgendwo einen Punkt machen und wir sehen bei manchen Tweets von Donald Trump dieses Problem erreicht und deswegen markieren wir die und dokumentieren das und da haben sie jetzt ein Team für, was sich darum kümmert und so weiter. So, und das ist ja sehr, sehr positiv aufgeschnappt worden, jetzt mal von Donald abgesehen. Ja, und letzten Endes ist das also eine schöne Sache, weil es geht ja, wie gesagt, nur um objektive Recherche und den Leuten das mitzuteilen. Hier könnt ihr das mal nachlesen. Und das war es im Prinzip so. Und im Gegenzug dazu gab es ja bei Facebook genau die gegenteilige Aussage, denn trotz dessen, dass Mark Zuckerberg ja sogar vor verschiedenen Gremien die Aussage ganz klar gesagt hatte, sie würden in Zukunft auch klare Falschaussagen und Hass und was da ansonsten auch noch alles mit dazu zählt, wenn man das ganze Thema jetzt aufrollt, in Zukunft entfernen aus Facebook, haben sie dann bezüglich der Postings von Donald Trump eben gesagt, nö, die nehmen wir nicht raus, weil ist so. Und das war das Problem. Mark Zuckerberg hat einfach diese Entscheidung getroffen und ja, hat sich damit nicht unbedingt viele Freunde gemacht, vor allen Dingen auch in-house. Ne? Es hat einige Bewegungen in-house gegeben, wo es Walkouts gab, also quasi Demonstrationen auf den Campusanlagen von Facebook. Es hat offene Briefe gegeben. Mark Zuckerberg hat sehr stur und nicht diskutierenswillig darauf reagiert und das Ganze drehte sich dann also sukzessive in so einer Spirale nach oben, die nicht gut für so eine Firma in der Regel ist. Aber er scheint da sehr entschieden zu sein, dort keine Bewegung in diese Richtung zu machen, so wie Twitter das jetzt bisher gemacht hat, obwohl das vorher versprochen worden war. Das ist das Spannende daran. Und ja, jetzt die letzte Eskalationsstufe ist tatsächlich gewesen, und da fängt es natürlich an, auch zu schmerzen bei Facebook, dass die Werbekunden angefangen haben, Facebook zu boykottieren. Und das muss man jetzt mal einen Augenblick sacken lassen, denn das sind die Leute, die wirklich das Geld bringen.
Ja, Frage ist halt, wie viele, ne? Also welche, also klar, Coca-Cola zum Beispiel war dabei, das hatte ich irgendwo gelesen, das ist mit Sicherheit kein kleiner Werbekunde. Aber ne, also es wäre mal interessant zu sehen, wie sehr schmerzt es Facebook am Ende, weil sie verdienen halt dadurch viel Geld. Und bleibt abzuwarten. An sich eine gute Sache. Man sollte Facebook so wenig wie möglich unterstützen, was sowas angeht. Und Frage ist, wie groß der Schaden oder der Druck tatsächlich bei ihnen dann letztendlich ist. Aber das werden wir erstmal nicht beziffern können.
Aber grundsätzlich ist es ja schon mal gut, dass die Firmen ein bisschen dagegen halten, weil sowohl Donald Trump als auch vielleicht andere, das ist ja schon geht ja schon ganz stark in die Richtung Propaganda. Und das ist einfach Verbreitung von Lügen. Und da müssen eigentlich alle gemeinschaftlich dran arbeiten, dass das nicht mehr passiert.
Ja, genau. Ist auch ganz klar, glaube ich, unser aller Meinung. Ja. Ne? Da brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen.
Also ich würde das jetzt gar
nicht. Propaganda ist halt eben ganz schlecht.
Ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf den Donald beziehen. Also klar. Will Donald
nicht, ist ja jetzt Donald das Problem.
Nicht in Schutz nehmen, Gottes Willen nicht. Aber ich beziehe das jetzt allgemein auf Fehlinformationen über die sozialen Netzwerke. Auch hier in Deutschland gibt es ja die ein oder anderen Parteien oder auch in Frankreich oder sonst wo. Fehlinformationen, es muss ja nicht mal eine Partei sein. Das kann ja auch eine sonst was für eine Gruppierung sein, die jetzt meint, ihren Blödsinn zu verbreiten. Und das muss unterdrückt werden, und da sind die sozialen Netzwerke im Zugzwang, weil sie die Möglichkeit nun mal jedem geben, weltweit ein Sprachrohr zu haben und jeden Blödsinn zu verteilen. Und den muss man, irgendwie muss man dem ja Herr werden. Ne? Also bei einer Zeitung, die haben ja auch nicht jeden Schwachsinn gedruckt, sondern sie haben das vorher mal geprüft und geguckt, stimmt das denn?
Ja, Zeitungen sind nochmal ein anderes Thema, aber die haben zumindest den Anspruch, dass sie solche Aussagen prüfen und nicht unreflektiert weitergeben. Genau, und den Anspruch, den sollte man eben an die Social-Media-Kanäle auch herantragen. Ja, und ich kann nur nochmal betonen, das, was Twitter jetzt an der Stelle macht, und das ist bei weitem noch nicht viel, ne? Also die gehen jetzt noch gar nicht breit hin und machen das jetzt sehr, sehr umfangreich. Aber ja, ich habe es jetzt auch nicht im Detail verfolgt, welche Tweets sie jetzt konkret markiert haben. Und wie gesagt, selber in einem Third-Party-Client sehe ich das überhaupt nicht. Aber ja, also prinzipiell finde ich die Art und Weise, wie sie da rangehen und wie auch der CEO von Twitter gesagt hat, er steht da dahinter und haftet im Zweifelsfall persönlich vor seinen Mitarbeitern, wenn es irgendwie Stress geben sollte. Das ist natürlich mal eine Aussage.
Ja,
das stimmt. Also halt eben zu sagen, meine Leute machen das, was wir besprochen haben, und ich stehe vor denen und stehe dafür gerade. Ne? Und ich bin der Meinung, das ist das Richtige. Und das ist natürlich eine großartige Aussage. Man kann ja von Twitter meinen und sagen, was man will, aber das ist das erste Mal gewesen, wo ich gesagt habe, bravo Twitter. Also vollkommen unerwartet auch. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass die da jetzt so nach vorne preschen in diesem Zusammenhang, weil sie sich in der letzten Zeit auch versucht haben, da möglichst rauszuhalten. Und in diesem Zuge gute Entwicklung bei Twitter, negative Entwicklung bei Facebook. Es waren etwas mehr Werbekunden als nur Coca-Cola. Ne? Ich kann es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf wiedergeben, aber es waren schon noch große Consumer-Brands dabei. Das dürfte schon ein paar Prozent Umsatz weniger gegeben haben. Aber Zuckerberg wurde auch damit zitiert, dass es ihm egal ist und er das aussitzen
will. Ja, das stimmt.
Also kann es auch noch nicht zu viel gewesen sein.
Also der Wortlaut, der da steht, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, der in Deutsch da steht, ist: dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, dass diesen Tweet zugänglich zu lassen. Ne? Und dann kannst du auf mehr erfahren gehen. Also es gibt das jetzt die Gewaltverherrlichungsvariante. Ich glaube, sie haben da mehrere mittlerweile. Ja. Aber natürlich ein Donald Trump-Tweet jetzt hier, der genau da auftaucht. Und Achso, hier gibt es noch einen Button, für das jetzt auch, ich lese jetzt nicht seine Tweets vor, um Gottes Willen. Da steht dann nur drunter, get the facts about mail in ballots. Ne? Also da verlinken sie halt dann Fakten, ne? zu dem Tweet, mhm. die um das ja zu prüfen.
Ja, das ist natürlich. Das war der Tweet, wo er behauptet hat, dass Briefwahl grundsätzlich gefälscht würde. Das war
ach ja, genau.
Stark vereinfachte Aussage jetzt vielleicht von mir, aber es ging so in diese Richtung. Ne? Also er behauptete, dass das eigentlich ein Fälschungssumpf sei, den man trockenlegen müsste, den man überhaupt nicht erlauben dürfte. Und das ist so ein Problem in Amerika, weil die wählen ja immer an einem Werktag und in der Corona-Zeit ja jetzt dann auch noch, mal angenommen, es ist im Herbst noch so wie jetzt. Und das wird natürlich wahltechnisch ein großes Problem sein, vor allen Dingen für die Leute, die eher in den ärmeren Gegenden wohnen und auch noch arbeiten müssen an dem ja. Werktag.
Also, was Twitter da macht, vernünftige Sache und ja.
Genau.
Stehen wir so auch hinter als Technikaffine, die sagen, das ist der richtige Weg. In die Richtung sollte es gehen.
Ja. Richtig, genau.
Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, für heute wieder viele Themen, viel diskutiert. Mhm, aber genau. Wir haben doch eine Folge vollgekriegt. Wir waren am Anfang wieder ein bisschen in Sorge, sage ich jetzt mal, ob das reicht. Aber ich glaube, es reicht, ja.
Ja, man muss nur mal ein, zweimal abdriften. Schon hat man zwei Stunden gleich wieder voll. Das
kriegen wir immer gut hin.
Das schaffen wir.
Ja, ja, sonst würde ich jetzt erstmal die Folge 13 dann beschließen und
ja. Tür zu.
Genau, Tür zu. Danke sagen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Tschüss.
Wiedersehen.